Wir wollen zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du uns diese Gelegenheit schenkst, so Gemeinschaft zu haben mit dir, miteinander hier an diesem Nachmittag. Wir möchten uns mit deinem Wort beschäftigen. Wir möchten dir näher kommen, deine Pläne und deine Gedanken mehr kennenlernen. Wir möchten uns in dein Licht stellen, auch unser Leben. Und wir bitten dich, dass du auch diesen Nachmittag segnest, dass du uns, jedem Einzelnen, nahe bist und dass wir deine Nähe wirklich erleben dürfen in der Lebendigkeit und Wirksamkeit deines Wortes. Im Voraus danken wir dir für deine Hilfe. Wir zählen auf dich. Amen. Amen. Haben alle ein Blatt bekommen? Hand hoch, wo nicht? Oh, heute Nachmittag beschäftigen wir uns mit dem Thema die Geschichte der Kirche im Licht der Prophetie des Neuen Testaments. Das ist eigentlich vielleicht etwas vermessen anmutend, denn 2000 Jahre Kirchengeschichte in einem Nachmittag und dann noch interpretiert im Licht der Bibel. Das ist schon allerhand, wenn man denkt, dass man Kirchengeschichte an einer Hochschule vielleicht etwa 4 Semester studiert. Also, trotzdem versuchen wir das so zu machen. Nur sollte klar sein von Anfang an, was der Sinn des Ganzen ist. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, wo der Herr Jesus, wo die Apostel und Propheten des Neuen Testamentes voraussagen, wie es mit dem christlichen Zeugnis weitergeht, wie es sich entwickelt und wohin es führen wird. Wenn Kirchengeschichte an den Hochschulen unterrichtet wird, dann wird das eigentlich im Allgemeinen so als Geschichtsstoff präsentiert. Aber gerade die Interpretation im Licht dieser Prophezeiung des Neuen Testaments, das wird eher vernachlässigt oder ganz vernachlässigt. Also unser Ziel ist gewissermaßen anhand des Neuen Testamentes Blickpunkte zu werfen auf die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und das kann vielleicht auch eine Anregung sein, um sich mehr mit Kirchengeschichte auseinanderzusetzen. Aber eben aus der Warte Gottes, so wie er das sieht. Geschichte kann man ja von ganz verschiedenen Standpunkten her präsentieren. Und einer präsentiert irgendeine Erscheinung als etwas Positives. Und andere würden das Gleiche als etwas Negatives präsentieren. Also es kommt immer auf den Standpunkt an. Und wozu ich eigentlich Mut machen möchte durch diesen Nachmittag ist, dass man die Geschichte der Kirche eben aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments betrachtet. Dadurch wird deutlich werden, dass all das Chaos, das es tatsächlich gegeben hat im Laufe der 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass das nichts ist, kein Grund ist, um am Christentum und am Evangelium irre zu werden. Denn der Herr hat es schon längst vorausgesagt. Eigentlich ist es keine Überraschung. Und wenn zum Beispiel für Muslime die Entwicklung der Kirche, Kreuzzüge und so weiter Argumente sind, um die Unglaubwürdigkeit des Christentums darzustellen, dann können wir sagen, vergesst das. Diese Entwicklungen, die hat das Neue Testament vorausgesagt, die bestätigen ja gerade die Richtigkeit des Neuen Testaments. Und wir müssen sowieso unterscheiden zwischen dem, was unser Herr in seinem Wort gesagt hat und dem, was die Menschen daraus gemacht haben. Also das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich habe das Thema so vorgestellt auf dem Blatt. Der Sohn Gottes verhieß seine Gemeinde, und zwar in Matthäus 16. Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 2000 Jahre sind vergangen. Noch immer gibt es ein leuchtendes Zeugnis für das Evangelium in dieser Welt. Und zwar unter allen Nationen der Erde. Schrecklichste Stürme sind über die Gemeinde hereingebrochen, massive Verfolgungen mit Folter und Totschlag, Fluten von Irrlehren und Verführungen sollten das Licht erlöschen lassen. Es ist nicht gelungen. Gottes Wort ist wahr. Eben, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Die Bibel hatte klar und deutlich vorausgesagt, was kommen sollte. Zusammen wollen wir solchen Weissagungen in den Schriften des Neuen Testaments nachspüren und den spannenden Reiseverlauf des Schiffes, das sich Gemeinde nennt, nachvollziehen. Von der Zeit der Apostel bis zur Wiederkunft Christi. Wir schlagen auf Matthäus 16. In den Evangelien verwendet der Herr Jesus nur zweimal den Ausdruck Gemeinde oder Kirche. Es ist das griechische Wort Ekklesia. Das kann man übersetzen mit Gemeinde, mit Kirche, mit Versammlung. Das ist eigentlich ist mir eigentlich gleich, wie man es übersetzt. Man muss nur das Richtige meinen. Matthäus 16, Vers 16. Das war in Caesarea Philippi. Ganz oben in Galiläa. Und Simon machte dort dieses große Bekenntnis, Simon Petrus, in Vers 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung oder Kirche oder Gemeinde, Ekklesia, bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Also bis dahin. Wer ist schon in Caesarea Philippi gewesen? Das ist also da bei der Jordanquelle Banias. Da sieht man doch ein Felsmassiv. Und ursprünglich kam es direkt aus dem Felsmassiv die Quelle hervor. Heute ist die Quelle ein bisschen verschoben. Das kam durch Erdbeben in der Vergangenheit. Aber damals kam das Wasser gerade direkt aus dem Felsen unten heraus. Wasser aus dem Felsen. Interessantes Symbol. Und dort hat Petrus dieses Bekenntnis abgelegt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr Jesus sagte dann: Petrus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, Petrus, griechisch Petros, heißt Stein. Und Fels heißt Petra. Das ist verwandt, aber die weibliche Form. Also mit dem Felsen ist nicht Petrus gemeint, sonst würde der Herr sagen, du bist Petros und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Also du bist ein Baustein und auf diesen Felsen, wer ist der Fels? Ja, im Alten Testament wird Gott noch und noch genannt, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Und so weiter, 5. Mose 32. Oder der Gott, Gott wird genannt der Fels meines Heils, Psalm 89. Gott ist der Fels. Noch und noch. Und nun sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus. Das ist der Fels. Also der Jesus sagt, du bist ein Baustein, Petrus. Und auf diesen Felsen, nämlich den Sohn des lebendigen Gottes, den du genannt hast vorhin, darauf werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Also glücklicherweise ist die wahre Kirche Gottes nicht auf einen Menschen wie Petrus aufgebaut, der auch seine Fehler hatte, sondern auf den Sohn Gottes. Und so sagt dann auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen. außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Gut, und im Tempel in Jerusalem, das Vorbild der Gemeinde, dort sieht man auf dem höchsten Punkt des Tempelberges, der Fels in der Oma-Moschee, dort sieht man noch heute, wo die Südmauer aufgelegt war des Tempels, auf dem Felsen. Also auf diesem Felsen war das Allerheiligste gebaut. Man sieht noch heute die Spur dort. Man muss nur wissen, wo schauen, ja. Sieht man heute noch die Spur. Also auf diesen Felsen, die Bergspitze des Tempelberges, darauf wurde die Gemeinde gebaut. Und Petrus sollte also ein Stein, einer der ersten Steine sein auf diesem Felsen, Christus. Nun, aus dem Alten Testament ist schon bekannt, der Fels, aus dem das Wasser kommt, 2. Mose 17. So beginnt die Geschichte Israels. Und die Geschichte Israels endet in Ezekiel 47, wo aus dem zukünftigen Tempel wieder Wasser herauskommt. Wasser aus dem Felsen. Also diese Symbolik, das Wasser des Lebens aus dem Felsen, das kennen wir schon aus dem Alten Testament. Und dieser Fels ist niemand anders eben als Christus. Und neutestamentlich sehen wir genau dieses gleiche Bild in Caesarea Philippi. Dieses Felsmassiv und Wasser kommt aus dem Felsen. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber wer schon in Banias, Caesarea Philippi gewesen ist, der weiß, dort gibt es so eine Höhle. Und das war in der Antike damals ein Ort des Götzendienstes. Massiver Götzendienst. Der Pan-Kult wurde dort ganz besonders gepflegt. Also Verehrung gefallener Engel von Dämonen, wie das Paulus sagt in 1. Korinther 10. Und genau da sagt der Herr Jesus, und des Hades Pforten, also die Macht der Finsternis, wird sie nicht überwältigen. Das ist also alles aus der Situation dort genommen. Also die Macht der Finsternis wird es zwar versuchen, aber sie wird die Kirche, gebaut auf dem Felsen Christus, nicht zerstören können. Und 2000 Jahre Kirchengeschichte haben diesem prophetischen Wort des Herrn Recht gegeben. Jetzt können wir das Blatt zur Hand nehmen. Zuerst wollen wir definieren, was denn die Periode der christlichen Kirche ist. Im Neuen Testament wird über das Reich Gottes gesprochen. Und zwar erklärte Herr Jesus, dass das Reich Gottes 3 Phasen hat. Phase A. Der Herr Jesus, der König auf Erden. Lukas 17, 21, der Herr Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, weil er mitten unter den Menschen dort war. Er, der König. Er verkörpert das Reich Gottes in seiner Person. Wenn schon Louis XIV sagen konnte, l'État c'est moi, der Staat bin ich, dann gilt das für das Reich Gottes, für den Sohn Gottes erst recht. Aber der Herr Jesus ist verworfen worden von der Masse seines Volkes. Er ist gekreuzigt worden, am 3. Tag auferstanden und 40 Tage später in den Himmel gegangen. Nun, das Reich Gottes hat nicht aufgehört, sondern es geht weiter, aber der König ist jetzt im Himmel. Das ist die Phase B, der Herr Jesus im Himmel. Das hat der Herr Jesus in den Gleichnissen der Talente und der Pfunde angedeutet. Er sagt, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes ist gleich einem edlen Mann, der seine Knechte herbeirief, ihnen Aufträge gab, um zu handeln, und dann ging er weit weg in ein anderes Land, um später wieder zu kommen. Und er würde dann wieder kommen, dieser edle Mann, und nach dieser Zeit der Abwesenheit mit seinen Knechten abrechnen. Was ist geschehen in der Zeit, wo er nicht da gewesen ist? Nun, das ist genau die Zeit der Kirche jetzt. Der König ist im Himmel, aber es sind Menschen auf dieser Erde, die arbeiten für ihn. die einen gut und die anderen schlecht. Aber diese Zeit wird ein Ende haben, denn der edle Mann, der Herr Jesus, kommt zurück und wird Abrechnung halten. Dann aber zugleich die dritte Phase des Reich Gottes in Erscheinung treten lassen. Das ist hier Phase C. Der Herr Jesus erscheint in Herrlichkeit. Ich lese Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit Macht und großer Herrlichkeit. Dann wird der Herr Jesus das tausendjährige Reich aufrichten. Nun können wir sagen, die Zeit der Christenheit, das ist die Phase B. Der Messias, der König, ist im Himmel. Das Reich Gottes in dieser Form. Das war im Alten Testament nicht bekannt. Und darum werden diese Gleichnisse, die über diese Zeit sprechen, schon in Matthäus 13 und über die Entwicklung des Reiches Gottes in der Abwesenheit des Königs, diese Gleichnisse werden in Matthäus 13 als Geheimnisse bezeichnet. Ein Geheimnis im Neuen Testament meint eine biblische Offenbarung, die im Alten Testament verborgen war, jetzt aber neutestamentlich mitgeteilt ist. Also diese Phase B interessiert uns besonders und es ist ein ganz speziell neutestamentliches Thema. Heute Morgen haben wir uns mit einem alttestamentlichen Thema beschäftigt, besonders Sprüche, und heute Nachmittag ein ganz besonders neutestamentliches Thema. Man kann auch sagen, die Zeit der Kirche ist insbesondere die Zeit des Heiligen Geistes auf Erden. Und zwar müsste man hinzufügen, auf Erden wohnend. Denn der Heilige Geist ist der ewige und allgegenwärtige, ist ewiger und allgegenwärtiger Gott. Aber insofern war er ja auch in der Zeit des Alten Testamentes auf Erden allgegenwärtig. Aber in der Zeit der Kirche wird gesagt, dass er hier wohnt in der Gemeinde. Und wohnen heißt, dass er sich auf ganz besondere Art offenbart. So kann man das Wohnen umschreiben. Also ist die Zeit der Kirche, der Gemeinde, speziell die Zeit von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, wo der Heilige Geist auf Erden kam, um hier zu wohnen, bis zur Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, beziehungsweise 2. Thessalonicher 2, Vers 6, wo gesagt wird, dass der, welcher das Böse zurückhält, weggehen wird, und dann kann der Antichrist die volle Entfaltung des Bösen bringen. Also der Heilige Geist ist gekommen am Pfingsten und er wird dann bei der Entrückung weggehen, in dem Sinn, dass er dann nicht mehr wohnt und dadurch sein spezielles Wirken aufhört im Zurückdrängen des Bösen. Weiter fällt hier vielleicht jetzt auf, wenn ich gesprochen habe über die Zeit der Christenheit als Phase B des Reiches Gottes, dann ist es die Zeit, wo der Herr Jesus weggegangen ist, Himmelfahrt, bis zur Zeit, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, am gleichen Ort, wieder auf dem Ölberg. Aber die Zeit des Heiligen Geistes ist ein bisschen kürzer, ja? Denn erst 10 Tage nach Himmelfahrt ist der Heilige Geist auf Erden gekommen. Und die Entrückung, die wird wenigstens einige Jahre vor dem sichtbaren Kommen des Herrn Jesus auf dem Ölberg stattfinden. Also diese zwei Perioden sind weitgehend deckungsgleich, aber am Anfang nicht ganz auf den Tag genau und am Schluss nicht ganz auf das Jahr genau. Jedenfalls wird deutlich aus dem Neuen Testament, dass diese Periode lange dauern sollte. Nämlich Matthäus 25, das Gleichnis mit den Talenten. Also dieser Mann, dieser edle Mann, der weggeht, verteilt zuerst seinen Knechten die Aufgaben, sagt, handelt damit, dann geht er weg. Und wann kommt er? Matthäus 25, Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Sogar das Gleichnis sagt, er kommt nicht einfach schnell wieder, sondern erst nach langer Zeit kommt er wieder. Also diese Periode der Abwesenheit Christi auf Erden sollte jedenfalls lang dauern. Übrigens deckt sich diese Periode weitgehend mit der Zeit der Zerstreuung des jüdischen Volkes unter den Völkern. Denn im Jahr 70, gut ein paar Jahre nach Pfingsten, ja, da wurde der jüdische Staat zerstört und in einem jahrhundertedauernden Prozess wurde das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Und war gekennzeichnet dadurch, dass sie keinen Staat mehr hatten. Keinen König, keine Fürsten, keinen Tempel, keine Opfer. Aber, das sagt das Alte Testament schon, in der Zeit, bevor der Messias kommt in Herrlichkeit, werden sie zurückkehren in ihr Land, in das Land der Väter, um dann nie mehr daraus herausgerissen zu werden. Nun, wie lange sollte das dauern? Hosea drückt sich so aus. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Bildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, das ist der Messias, nach jüdischer Auffassung, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Also in der Endzeit gibt es eine Wende. Aber die Zeit ist eine Zeit vieler Tage, wo kein Staat besteht, kein König, keine Fürsten und kein Tempel besteht, keine Schlachtopfer. Nicht ewig, aber viele Tage, also eine lange Zeit. Alttestamentlich wird hier nicht über die Gemeinde gesprochen, aber weitestgehend über die gleiche Periode, nämlich die Zeit der Staatenlosigkeit Israels, das ist weitgehend die Zeit der Kirche. Und jetzt sehen wir, wie in Wellen ab 1882 mehrere Millionen von Juden zurückgekehrt sind, aus aller Welt in das Land der Väter. Nun wissen wir, jetzt ist die Zeitperiode gekommen. Ich sage nicht das Jahr, ich sage nicht den Tag. Die Zeitperiode gekommen, wo der Messias kommen wird in Herrlichkeit, um Phase 3 des Reiches Gottes aufzurichten. Aber deutlich entnehmen wir viele Tage. Die Staatenlosigkeit hat gedauert von 70 bis 1948. Die Tempellosigkeit dauert immer noch von 70 bis 1998. Und wer weiß, ob morgen schon der Altar gebaut wird. Das lassen wir mal offen. Gut, jetzt eine weitere Stelle, 2. Petrus 3, der Apostel Petrus. Kurz vor seinem Tod, vor seinem Martyrium, schreibt noch einen Brief. Es ist das Testament des Petrus. Kann man einen Katholiken fragen, ob er das Testament des heiligen Petrus kenne? Oh, das ist interessant. Nie gehört. 2. Petrusbrief. 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden, also 1. und 2. Petrus, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also, Petrus sagte um 66, 67, es wird eine Zeit kommen, eine Endzeit, und da werden die Menschen sagen, oh, das geht schon so lang. Ihr sprecht immer davon, es gibt eine Wiederkunft Christi, und es ist nichts geschehen. Das deutet schon an, dass die Periode länger dauert, als man im Allgemeinen erwartet würde. Das deutet auch auf die lange Periode hin. Wir kommen auf diese Stelle dann nochmals zurück. Und Matthäus 24, Vers 48, in der Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg, da sagt er selbst, ich lese ab Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, also tuend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr verzieht zu kommen, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an welchem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und er wird ihn in zwei schneiden und ihm sein Teil setzen mit den Heuchlern. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Also der böse Knecht sagt sich plötzlich, es geht zu lange. Mein Herr verzieht zu kommen. Also auch das wieder ein indirekter Hinweis, dass diese Periode so lange dauert, dass manche Leute denken, ja, der kommt doch nie mehr. Ja, sind bis dahin Fragen? Also, ich wiederhole die Frage, oft wird gesagt, die Christen zur Zeit des Neuen Testaments hatten eine Naherwartung und das hätte sich dann eben nicht erfüllt, ja? Und jetzt, wie kann man denen antworten? Ja, aber Matthäus hat ja das Matthäusevangelium geschrieben. Gerade er hat geschrieben, nach langer Zeit kommt jener Herr zurück. Petrus hat den zweiten Petrusbrief geschrieben und er sagt, es werden Spötter kommen und sagen, wo ist nun diese Verheißung? Es geht ja so lange. Quasi. Nein, man kann so sagen, sie haben den Herrn jeden Tag erwartet und trotzdem wussten sie darum, dass der Herr darüber gesprochen hat, es geht lange. Und Petrus noch kurz vor seinem Tod sagt, passt auf, es wird noch so weit kommen, dass man sagen wird, ja, wo ist jetzt endlich diese Wiederkunft Christi? Also kann man nicht irgendwie sagen, die Schreiber des Neuen Testaments, die hätten ganz klar gerechnet, dass die Wiederkunft Christi noch in ihrer Generation stattfinden würde. Und nun, sie haben sich geirrt.
Aber Paulus schreibt, wir, die Lebenden.
Werden mit ihnen entrückt. Nun, da will er sagen, er unterscheidet diejenigen, die schon entschlafen sind, wie das gehen wird bei der Entrückung. Aber dann stellt er gegenüber den Entschlafenen, stellt er die Generation der Lebenden. Und da schließt er sich ein, weil er damals zu der Generation der Lebenden gehört hat. Also, er sagt die Entschlafenen und dann wir, die Generation der Lebenden. Da identifiziert er sich. Aber das ist ein Sprachgebrauch, der üblich ist in der Bibel. Ich will ein anderes Beispiel sagen. Das fünfte Buch Mose. Bevor das Volk Israel Land Kanaan einzog, da sagt Moses, spricht die Generation an und sagt, wenn ihr nicht auf Gottes Wort hören werdet, wird der Herr dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende, und ihr werdet keine Ruhe finden und so weiter. Das sagt Mose der Generation damals. Der Herr wird dich zerstreuen. Aber das ist erst geschehen mit der Generation ab dem Jahr 70 nach Christus. Also über 1500 Jahre später. Aber das Volk Gottes wird als eine Einheit gesehen, so dass die damalige Generation Israels kann angesprochen werden, der Herr wird dich zerstreuen, aber es hat sich erfüllt mit der Generation Israels viel später. Und so werden die Generationen, die zur Kirche gehören, zur Gemeinde, die werden auch als eine Einheit gesehen. Und zwar, es gibt die, die entschlafen sind und dann die Lebenden. Und so kann sich Paulus quasi mit den Lebenden identifizieren. Und man kann diesen Sprachgebrauch noch mehr zeigen in der Bibel. Weitere Fragen? Siehe, ich komme bald. Dreimal in der Offenbarung. Offenbarung 3 und Offenbarung 22. Eigentlich ist es ein Adverb. In der alten Elberfelder gibt es dort eine Fußnote. Offenbarung 3, Vers 11. Der Herr sagt, ich komme bald. Die Fußnote in der alten Elberfelder erklärt, eigentlich schnell eilends. Das ist ein Adverb. Mein ältester Sohn muss Grammatik büffeln und ich muss ihm erklären, was ist ein Adverb? Auch die Erwachsenen haben manchmal wieder Mühe damit. Ein Adverb ist ein Adjektiv, das erklärt, wie die Handlung ist. Ja? Also ein schönes Auto, das ist ein Adjektiv, das erklärt, wie ein Nomen ist, ein Auto ist. Aber etwas schnell tun, das zeigt, wie etwas getan wird. Und ich komme bald oder ich komme schnell, heißt, wie das Kommen aussieht. Es wird schnell, eilends, plötzlich, überraschend sein. Also eigentlich sagt dieser Vers nichts aus über, wie lang die Zeit dauern wird. Es wird plötzlich wird es da sein. Aber dennoch ist, man könnte natürlich noch andere Stellen herbeibringen, noch Folgendes zu beachten, dass Gott einen etwas anderen Zeitbegriff hat als wir. Und das sagt Petrus im 2. Petrus 3 gerade. Er sagt, es gibt manche, die achten das für einen Verzug. Schlagen wir das auf, das haben wir nämlich nicht gelesen. 2. Petrus 3, Vers 9. Also diese Spötter kommen am Ende der Zeit, aber Petrus sagt, Vers 9, Vers 8 lese ich schon. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also hier wird gezeigt, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Er hat ein bisschen ein anderes Zeitempfinden. Ja, und zwar auch umgekehrt, und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott ist überhaupt nicht der Zeit unterworfen, wie das Geschöpfe sind. Also für Gott ist das wie nichts, 2000 Jahre. Und darum gibt es dann gewisse Stellen, die sind mehr beschrieben aus der Sicht Gottes. Dann ist das alles wie ein Nichts, diese 2000 Jahre. Und dann gibt es Stellen, die sind aus der Sicht von uns geschrieben, und dann ist das doch allerhand 2000 Jahre. Aber hier in 2. Petrus 3, Vers 9 wird auch gleich erklärt, warum es so lange gehen sollte. Gott wollte das Gericht über die Menschheit, das stattfindet, wenn Phase C des Reiches Gottes beginnt, wollte er das hinausschieben, um so viele Menschen wie möglich die Gnade und die Möglichkeit zur Umkehr, zur Bekehrung zum lebendigen Gott, Sündenvergebung, ewiges Leben zu schenken. Noch etwas? Also ich wiederhole die Frage, kommt vielleicht die Naherwartung nicht davon, wie es nur 10 Tage gegangen ist nach Himmelfahrt bis zu Pfingsten? Und dass man dann eben projiziert, dann wird es vielleicht auch nachher mit der Wiederkunft Christi nicht sehr lang gehen. Nun, bei dem Kommen des Heiligen Geistes sagt der Herr Jesus bei der Auffahrt, Apostelgeschichte 1, ihr werdet nun nach nicht mehr vielen Tagen mit Heiligen Geist getauft werden. Also sie wussten, das sollen nicht viele Tage sein, aber Hosea 3 sagt, viele Tage, ohne Fürsten, ohne König und so weiter. Aber eins ist sicher, der Herr hat keine Berechnungsgrundlagen gegeben. Und darum sagt er auch gerade in Apostelgeschichte 1, als die Apostel ihn fragen, stellst du Israel das Reich in dieser Zeit wieder her? Und der Herr sagt, es ist nicht eure Zeit, es ist nicht euch gegeben, dies zu erkennen. Ich übersetze sogar so stark, wie es im Griechischen ist, es ist euch nicht gegeben, zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Also sie hatten keine Berechnungsgrundlage und das führte dazu, dass sie berechtigterweise dauernd warten konnten. Es war also einerseits eine Naherwartung, andererseits aber auch eine ganz nüchterne Belehrung, wie wir das finden in Matthäus, 2. Petrus und so weiter. Und das ist auch für uns wichtig. Wir können nicht sagen, dieses Jahr oder nächstes Jahr ist die Entrückung, aber wir sagen, jeden Tag müssen wir bereit sein und können damit rechnen mit vollem Recht. Also die gleiche Haltung dürfen wir heute haben, nur mit dem Mehrwissen heute, dass wir bereits sehen, was die Zeichen der Zeit alles nun gebracht haben nach 2000 Jahren. Ja, da war noch mehr. Also, wie geht das? Der Herr wartet, weil er so viele Menschen wie möglich retten möchte, 2. Petrus 3, aber auf der anderen Seite sieht man, wie es immer schlimmer wird moralisch. Nun müssen wir vielleicht unterscheiden, wir werden das noch sehen, bei den weiteren Prophezeiungen. Also wir müssen dann doch noch weiterkommen. Das Neue Testament zeigt, dass es speziell mit der Christenheit moralisch abwärts gehen wird. Also speziell mit diesen Gebieten der Welt, die lange dem Evangelium und dem Einfluss des Evangeliums waren. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass heute so viele Menschen zum Glauben kommen. Ich habe vor kurzem die Schätzung erfahren, dass man rechnet in China mit etwa 10.000 Bekehrungen pro Tag. Nun, wir können nur träumen in Europa oder einfach von großer Erweckung sprechen, aber das haben wir in Europa nicht. Aber an anderen Orten, ohne große Manifestationen, da kommen Menschen. Es gibt eine 500.000 vollzeitlicher Evangelisten in China, die mit einer Tasche, Bibel da drin, von Ort zu Ort gehen, zu Fuß. Also gewaltig. Und es gibt ja eine gute Biografie von einem Chinesen, der vor einigen Jahren in der jüngeren Vergangenheit sehr gelitten hat für Christus. Sein Vergehen, er hatte 2000 Gemeinden gegründet in China. Also, das ist eines, der Niedergang in den altchristlichen Ländern, aber andererseits sehen wir ein Werk Gottes weltweit, das wirklich nur zum Staunen ist. Und so wartet der Herr, weil er so viele wie möglich noch retten möchte. Aber die Zeit der Gnade wird ein Ende nehmen. Manuela, du hattest noch eine Frage?
Ja, der Knecht in Vers 48, der anfängt, seine Mitknechte zu schlagen. Ist das ein Hinweis auf den Streit, den wir in der Christenheit erleben?
Ja, und das hat es aber gegeben durch alle Jahrhunderte hindurch. Also der Hinweis auf den Knecht in Matthäus 24, der seine Mitknechte schlägt. Jawohl, es gibt das im 20. Jahrhundert, dass Christen ihre Mitchristen schlagen, aber es hat in den vergangenen Jahrhunderten, wie wir noch darauf kommen werden, hoffe ich, aber Tausende gegeben, die nicht nur geschlagen wurden, dass sie ein blaues Auge hatten, geistlich gesehen, sondern die auch zu Tode gefoltert worden sind. Also dieses Thema des Schlagens der Mitknechte, das ist ein prophetischer Hinweis von gewaltiger Dimension für die Kirchengeschichte. Gut, ich glaube, wir gehen weiter. Jetzt kommen wir zu prophetischen Gleichnissen. Matthäus 13, da finden wir 7 Gleichnisse. Dieses Kapitel beschäftigt sich ganz besonders mit dem Reich der Himmel. Oder wie Luther sagt, mit dem Himmelreich. Aber damit ist nicht gemeint der Himmel oben, sondern es geht um Dinge hier auf Erden. Ich erkläre, in Matthäus kommt 32 Mal und nur hier der Ausdruck das Reich der Himmel vor. In den anderen Evangelien heißt es bei den parallelen Stellen immer das Reich Gottes. Himmel war bei den Rabbinen ein Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Gottes, Yahweh. Weil die 10 Gebote sagen, du sollst den Namen deines Gottes nicht zum Eitlen aussprechen, hat man begonnen, schon in vorchristlicher Zeit das Aussprechen des Namens, des Eigennamens Gottes, Yahweh, zu vermeiden. Man hat ersetzt durch Adonai, Herr. Darum übersetzen auch viele, wenn Yahweh steht im Alten Testament mit Herr. Aber man hat auch andere Ersatznamen gehabt, wie zum Beispiel Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das kommt wieder in Johannes 1, im Anfang war das Wort. Ja? Das heißt nichts anderes, im Anfang war Yahweh, der Sohn Gottes. Majestät haben sie ihn genannt. Darum sagt der Hebräerbrief, er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist zu Rechten Yahwehs. Oder Kraft, die Kraft, Gvura. Darum sagt der Herr Jesus, ihr werdet den Sohn des Menschen zu Rechten der Kraft sehen. Das ist zu Rechten Yahwehs. Aber von dem Sanhedrin sagte er, Gvura. Und dann haben sie auch gebraucht Shamayim, Himmel, um zu sagen, Yahweh. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das überlegt er sich, ich gehe zum Vater und sage, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, vor Yahweh und vor dir. Also das Reich der Himmel, das ist das Reich Yahwehs, das Reich Gottes, das Reich des Herrn. 7 Gleichnisse beschreiben das. Auf dem Blatt haben wir das erste Gleichnis, ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Same wird ausgestreut. Der Herr Jesus erklärt, der Same bedeutet das Wort Gottes. So ausdrücklich in Lukas 8. Das Wort Gottes wird ausgestreut. Der Acker bedeutet symbolisch das, was auch in Matthäus 13, 38 gesagt wird. Der Acker aber ist die Welt. Nun, das Gleichnis sagt, das Wort Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Das ist also speziell für die Zeit, wo der König abwesend ist, da wird das Wort Gottes in der ganzen Welt verkündigt werden. Wir machen Pause. Gut, wir sind stehen geblieben beim vierfachen Ackerfeld. Wir haben gesehen, das Wort Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Jetzt nach 2000 Jahren können wir sagen, dass das Wort Gottes zu allen Nationen, in alle Länder der Welt gekommen ist. Und einen guten Dienst tut auch hier insbesondere die Radioverbreitung. Aber wenn man sich so das überlegt, um 1800 war die Bibel in etwa 70 Sprachen übersetzt. Dann in der großen Erweckungszeit des 19. Jahrhunderts ist ein dermaßen gewaltiger Aufbruch geschehen, auch die Sicht für Weltmission und für den Missionsauftrag des Herrn Jesus, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, da ist ein dermaßen gewaltiger Aufbruch gekommen. 1830 war die Bibel in etwa 137 Sprachen übersetzt. In 30 Jahren sind mehr neue Sprachen dazugekommen als in den 1800 Jahren davor. Das ist gewaltig. Jetzt, heute, 1998, ist die Bibel in etwa 2200 Sprachen übersetzt. Wenigstens Teile davon. Es gibt auf Kassetten Botschaften, Evangeliumsbotschaften in über 4600 Sprachen und Dialekte. Und diese Arbeit hat besonders begonnen seit den 30er Jahren dieses Jahrhunderts. Also, wenn man nur Niedergang sieht im christlichen Zeugnis, dann hat man die Augen verschlossen vor solchen Entwicklungen. Natürlich, das wirkt vielleicht nicht so aufsehenerregend und für manche nicht so vom Stuhl werfend, aber das sind ja die wesentlichen Dinge, wo wirklich die Botschaft ausgestreut worden ist und dermaßen Frucht gebracht hat. Aber der Herr Jesus erklärt, es gibt vier Typen von Boden, vier verschiedene Arten, wie das Wort aufgenommen wird, und nur eine Art ist wirklich gut. Nur eine Art bringt wirklich Frucht. Es gibt das Steinige, das sind solche, die nehmen das ganz enthusiastisch auf, aber sie sind nur für eine Zeit, denn sie haben keine Wurzeln. Und sobald dann unangenehme Dinge kommen, plötzlich kommen sie weg. Aber die waren nicht wiedergeboren. Die haben ausgesehen wie wiedergeboren, aber sie waren es nicht. Nur die in der guten Erde, das sind die Wiedergeborenen. Aber es ist natürlich klar, wenn das Wort Gottes auf so verschiedene Reaktionen stößt, dass dann eben nebst echten Gläubigen kommen eben auch Scheingläubige dazu. Das führt uns zum nächsten Gleichnis. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, 24 bis 30. Also, ein Mensch hat guten Samen auf seinen Acker gestreut. Und dann in der Nacht ist ein böser Feind gekommen und hat Unkraut, und zwar das griechische Wort bezeichnet Lolch, unter den Weizen gestreut. Der Lolch, da muss man sich mal ein Pflanzenbuch beschaffen über biblische Pflanzen, der sieht ganz ähnlich aus wie Weizen. Und man kann ihn mit Sicherheit vom Weizen unterscheiden, erst dann, wenn die Frucht gekommen ist. Nun, scheinbar wie Weizen, aber es ist keiner. Und dann die Knechte am anderen Tag kommen zu ihrem Herrn und sagen, Herr, schau mal, was da geschehen ist. Sollen wir gehen und diesen Lolch ausreißen? Nein, sagt er. Lasst es wachsen bis zur Zeit der Ernte. Dann wird es offenbar werden, ganz am Schluss. Und dann wird man den Unkraut trennen. Aber wenn ihr jetzt geht, dann könnte es sein, dass ihr auch Weizen ausreißt. Und das geht nicht. Also, dieses Gleichnis macht deutlich, es wird zu einer Entwicklung kommen, durch die Wirksamkeit des Teufels, dass viele Menschen in die Christenheit hineinkommen. Die sehen äußerlich aus wie Christen oder geben sich so, aber sie sind es nicht. Und jetzt soll man da Radikalkur machen mit Ausreißen, sprich Ketzer, Verfolgung, Scheiterhaufen und so weiter. Nein, sagt der Herr. Denn dann könnte man auch wahre Gläubige treffen. Das geht auf keinen Fall. Aber das wird so sein bis ans Ende. Das heißt, diese Prophetie zeigt, es ist nicht zu verwundern, dass es zu einer totalen Vermischung von wahren und falschen Christen gekommen ist. Das hat der Herr deutlich vorausgesagt. Und diese Entwicklung soll bleiben bis ans Ende der Phase B des Reiches Gottes. Dann drittes Gleichnis, das Gleichnis vom Senfkorn. Herr Jesus sagt, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, ist wie ein Senfkorn. Senfkorn, der gute Senf, das ist nicht der, der da einfach so aus der Tube spritzt, sondern da, wo die Körnchen noch zu sehen sind, wenigstens nach meinem Geschmack. Aber da lässt sich streiten. Aber da sieht man die kleinen, wie klein Senfkörner sind, ja? So kleine Körner. Das Christentum soll ganz klein beginnen, aber dann sagt der Herr in diesem Gleichnis, aber dann wird es aufwachsen und es wird zu einem Baum werden. Und die Vögel des Himmels werden darin Nester machen. Das heißt, als ein ganz kleinen Anfang des Christentums, in Apostelgeschichte 2, am Pfingsttag, da waren 120 beieinander. Das soll etwas ganz Großes werden, aber auch etwas Mächtiges. Ein Baum. Es soll ein Machtfaktor werden in dieser Welt. Und dann sollen Vögel darin nisten. Und wenn man denkt an Offenbarung 18, da wird Babylon, wie wir noch sehen werden, die falsche Kirche am Ende der Zeit beschrieben. Da lese ich Offenbarung 18, Vers 2. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsam jedes unreinen und gehassten Vogels. Da werden die Vögel hier, die unreinen Vögel, werden in Verbindung gebracht für Dämonen. Das heißt, aus dem Christentum soll, aus dem kleinen Anfang, soll ein Machtfaktor werden, wo Dämonen ihr Zuhause finden. Ist nicht gerade sehr löblich, diese Prophetie.
Ich habe eine Entartung, denn Senf ist eine Staude und kein Baum. Und wenn aus so einem winzigen Senfkorn ein Baum wird, dann ist es doch eine Entartung.
Ja, eine Entartung, davon könnte man sprechen. Nur die Frage ist, es gibt es schon in biblischen Ländern, dass das Senfkorn zu einem dermaßen großen Staude wird, dass man fast von Baum sprechen könnte, also von mehreren Metern. Aber man könnte auch denken, dass der Herr effektiv auf die Entartung ausgeht, dass er eben gerade das als Beispiel nimmt. Aber der Vergleich mit Offenbarung 18 zeigt ja schon den Entartungsfaktor, dass da wirklich alles Platz finden kann. Dann kommt das nächste Gleichnis vom Sauerteig. Eine Frau nimmt Mehl, also macht einen Teig, und unter diesen Teig bringt sie Sauerteig. Sauerteig ist ja alter Teig, der Gärungsprozess in sich hat. Und wenn man den unter einen neuen Teig bringt, der keine Gärung in sich hat, durchsäuert er den ganzen Teig. Sauerteig, man kann das mit der Konkordanz untersuchen, ist durchwegs in der Bibel negativ. Es gibt keine Stelle, wo Sauerteig irgendwie positiv wäre. Und ich habe zwei Stellen hier aufgeführt, Matthäus 16, also nur ein paar Kapitel weiter. Da spricht der Herr, Vers 12, über den Sauerteig als von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Pharisäer, das waren die, die dem Wort Gottes durch Gesetzlichkeit hinzufügten. Und die Sadduzäer, das waren die, die durch Liberalismus dem Wort Gottes wegnahmen. Und der Apostel Paulus in 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8 spricht vom Sauerteig in Verbindung mit Unmoral in der Gemeinde. Es geht dort insbesondere um Unzucht, womit Gemeindezucht dagegen gewirkt werden muss. Also Sauerteig spricht einerseits von Irrlehre und auch von Unmoral, aber nach Matthäus 13 soll das Christentum dermaßen davon infiziert werden, dass der ganze Teig von diesem Sauerteig betroffen wird. Also diese Durchsetzung von Irrlehre und Unmoral, das war absolut zu erwarten. Und das hat dermaßen früh begonnen in der Kirchengeschichte. Also das beginnt so massiv schon im ersten Jahrhundert, und das zweite Jahrhundert ist schon durch eine dermaßen starke Verdrehung der Grundwahrheiten des Evangeliums gekennzeichnet. Also ganz gewaltig, dass Leute, die noch die Apostel gekannt haben und auch persönlichen Kontakt hatten mit dem Apostel Johannes, die haben schon den unglaublichsten Unsinn erzählt. Beispiel Ignatius, der 117 nach Christus als Märtyrer für Christus gestorben ist, aber der hatte schon die ganze Rechtfertigungslehre des Römerbriefes dermaßen verdreht. Er freute sich auf das Märtyrium in Rom, weil er dachte, dass eigentlich speziell durch das Sterben für Christus, da kommt die volle Rechtfertigung zur Geltung. Also das, die ganze Gedanke von Leistung und das Heil sich erwerben durch eigene Werke, das kommt schon in der Frühzeit des 2. Jahrhunderts auf. Gut, also schlecht. Dann kommen die Gleichnisse vom verborgenen Schatz und von der Perle. Und damit will der Herr Jesus zeigen, dass innerhalb von dieser ganzen Vermischung, von dieser ganzen Entartung, da sieht er aber nach wie vor den Wert, die Schönheit, die Pracht, die Herrlichkeit der wahren Gemeinde. Also all der echten, wirklichen Gläubigen. Sie sind für ihn dieser verborgene Schatz, sie sind für ihn die kostbare Perle, wo ein Kaufmann hingeht und alles hergibt, um nur diese eine Perle zu haben. Und es ist auch schön zu sehen, die Perle bildet sich im Meer. Und was kommt in eine Perlmuschel hinein? Sagen wir ein kleines Sandkörnchen. Und das bereitet der Perlmuschel Schmerzen. Dann sondert sie ein Sekret ab und umgibt dieses wertlose Korn damit und das wird die Perle. Also haben wir, Christus, unserem Erlöser, Schmerzen zugefügt. In uns hatten wir keine Pracht und Schönheit. Nur wie solche Staubkörner. Aber er hat die ganze Herrlichkeit hinzugefügt. Ja? Und das Meer ist sogar ganz besonders in der Bibel ein Bild der Völker. Das zielt also ganz besonders auch ab auf die Unmengen von wahren Gläubigen aus der Völkerwelt. Und dann kommen wir zum letzten Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom Fischfang. Der Herr Jesus spricht dort über ein Fischernetz, aber ein spezielles. Ich kann ein Bibellexikon dazu nehmen, mal etwas lesen über verschiedene Fischernetze damals. Dann lernt man dort das Schleppnetz kennen. Also ein Netz, das einfach vom Schiff hergezogen wird, da wird einfach alles aufgefangen. Und der Herr Jesus erklärt, da werden gute und schlechte Fische aufgenommen. Nun, das Gesetz unterschied ja, welche Fische rein sind zum Essen und welche unrein sind. Aber da kommt mit dem Schleppnetz kommt alles rein. Und dann bringen sie das ans Ufer. Was machen sie dann? Die schlechten Fische, die werden wieder ins Meer hinausgeworfen. Die werden nicht gemetzget. Ausgeworfen und die guten werden in Gefäße gesammelt. Und das ist doch interessant. Das ist nicht das Gleiche, was der Herr verboten hat. Den Lolch durfte man nicht ausreißen, aufwachsen lassen. Aber die Fische einfach wieder gehen lassen. Natürlich. Man soll sich bemühen, nur echte Gläubige in örtlichen Gemeinden um den Herrn zu versammeln. Gut, alle Ungläubigen sollen zu den Gottesdiensten kommen und das Evangelium hören und dadurch überzeugt werden. So wie in 1. Korinther 14 Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger zu euch hereinkommt, ihr weissagt alle, dann wird er auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott ist wirklich mitten unter euch. Das ist biblische Sicht von Gemeinde. Aber die gehören nicht dazu, zur Gemeinde. Die Ungläubigen, die gehören immer noch zum Meer, zum See. Aber dieses Sammeln der guten Fische in Gefäße ist also ein ganz interessanter Aspekt in Matthäus 13, der zeigt, dass mit der Vermischung, das ist nicht nur einfach Schicksal und da kann man nichts machen, sondern es gibt im örtlichen Bereich, muss die Scheidung zwischen echt bekehrt und nicht bekehrt, zwischen gläubig und ungläubig, zwischen Kinder Gottes und Kinder des Teufels, das muss beibehalten werden. Und wenn man zum Beispiel die Kirchengeschichte liest, von, ich habe da ein paar Beispiele, was man sich, wie man sich informieren kann über Kirchengeschichte. Kompendium der Kirchengeschichte von Karl Heussy. Das mache ich normalerweise nicht. Das ist ein liberaler Theolog, der das geschrieben hat. Aber die Kirchengeschichte ist dermaßen gut. Da findet man dermaßen Material, was man sonst nirgends findet, dass man das kritisch lesend sehr gut benutzen kann. Und es wird auch auf viel Literatur hingewiesen, wo man das vertiefen kann, wenn man etwas Spezielles sucht. Er schreibt zum Beispiel im 2. Jahrhundert, da war die ganze Sache mit der Gemeindezucht vorbei. Also da war die Vermischung von Gläubig und Ungläubig dermaßen fortgeschritten, da mit Kirchenzucht war gar nichts mehr zu machen. Also die Vermischung hat dermaßen früh eingesetzt. Und übrigens ganz besonders in den Ruhezeiten zwischen den Verfolgungen. Nicht wahr? Von Nero im Jahr 64 bis zu Diokletian, der letzten Verfolgung vor Konstantin, bis dann 312. Da gab es Wellen um Wellen, aber in den Ruhezeiten dazwischen, da sind die Leute massenweise in die Kirchen geströmt. In den Ruhezeiten kam immer die Vermischung. Und dann, wenn die Verfolgung kam, dann hauten sie wieder ab. Gut, wenn wir schon bei Literatur sind, das ist zwar vergriffen, meine ich, John Walton, chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zur Kirchengeschichte. Aber vielleicht haben manche das irgendwo in der Bibliothek und brauchen es nie. Das ist ein sehr nützliches Werk, voller Tabellen zur Kirchengeschichte. Eigentlich sehr gut, um das Wichtigste auswendig zu lernen und zu memorieren. Und also gerade um die Kirchengeschichte zu lernen, ein ausgezeichnetes Werk. Und vielleicht kann man es auch antiquarisch noch finden. Und dann die beiden Bände von Armin Serschin, 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das wird noch weitergehen. Diese zwei Bände behandeln die ersten 1500 Jahre bis zur Reformation. Und es ist sehr einfach geschrieben, obwohl es Pflichtlektüre ist an der STH, der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Aber ganz einfach zum Lesen. Gut. Also das war noch, wie früh diese Vermischung angefangen hat, aber wie das eigentlich nicht so bleiben musste, denn der Herr zeigt die schlechten Fische ins Meer und die guten sammeln in Gefäßen. Sind bis dahin Fragen?
Wie muss man das von Miller?
Ja gut, die Kirchengeschichte von Miller, die kann man natürlich auch sehr empfehlen. Ja, das ist eine sehr gute Kirchengeschichte, wo gerade auch besonders der Versuch gemacht wird, vom Neuen Testament her die Kirchengeschichte zu beurteilen. Ja, die kenne ich selber nicht. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Werken, aber die von Miller, also die ist sehr zu empfehlen. Ich würde aber nicht nur diese lesen, sondern vielleicht noch eine andere auch dazu in Ergänzung. Die habe ich nicht angeschaut. Ja. Gut, das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der Kirchengeschichte. Aber wer sich mal einen Überblick verschaffen will, der braucht... Ja, die sich einnisten, die Vögel. Ja. Das ist sehr gut. Vielen Dank für diesen Hinweis. Psalm 84, da wird doch gesprochen vom Sperling und von der Schwalbe, die ein Nest gefunden haben. Und gerade in Verbindung mit dem Haus Gottes. Nun, wie kann man das dann vereinen mit dem, was ich gerade gesagt habe? Nämlich damit, ich habe eigentlich nur die negative Seite betont. In Matthäus 13, ich habe nur die negative Seite betont. In Matthäus 13, da steht einfach Vögel. Es steht nicht rein und unrein. Aber in Offenbarung 18 steht von den unreinen Vögeln, die Bilder sind von Dämonen. Aber die Schwalbe und der Sperling, das sind Singvögel. Und die Singvögel sind unter den unreinen Vögeln in 3. Mose 11 nicht erwähnt. Alle Vögel in 3. Mose 11, die unrein sind, die können nicht singen. Ja, übrigens interessant, dass wer wirklich von die Freude des Heils kennt, der singt. Ja, Das ist eine Auswirkung des neuen Lebens. Singen vom Heil. Übrigens, es gibt keine Religion der Welt, die Gemeindegesang kennt. Ist das schon mal aufgefallen? Keine Religion kennt Gemeindegesang. Das ist absolut christlich. Biblisch, also beginnt schon mit dem Alten Testament, im Judentum. Aber das ist ganz typisch das christlich, das neue Lied, das Lied der Erlösung. Nun, Schwalbe und Sperling sind Singvögel und die werden da erwähnt in Verbindung mit dem Haus Gottes. Und das ist natürlich ganz positiv. Und gerade die Schwalbe, die macht ihr Nest direkt an das Tempelhaus hin. Ja? Und darum geht es nämlich. Der Psalmist sagt, oh, ich möchte so gern im Tempel sein, aber ich kann nur so selten im Jahr dort sein. Aber die Schwalbe, die kann dauernd dort sein, die hat sogar das Nest an das Haus Gottes hingefügt. Und das ist ein schöner Hinweis für Erziehung, Kindererziehung, Familie, dass wir die ganze Familie gewissermaßen so mit dem Haus Gottes, die Gemeinde Gottes, verbinden, dass sie sich wirklich da zu Hause fühlen wie Schwalben. Nest, Wärme, ja, also nicht eiskalte Gemeinden, Nest, Wärme und Nähe, unmittelbare Nähe zum Herrn. Danke für den Hinweis. Noch etwas? Ob es ein Opfer gibt mit Sauerteig? Ja, ein einziges, aber dieses Opfer mit Sauerteig, in 3. Mose 2 ist es erwähnt, das Opfer der Erstlinge, das wurde aber nicht auf den Altar gebracht. Und dieses Opfer ist, ich kann jetzt das nicht beweisen, ein Hinweis auf die Gemeinde. Dass man die alte Natur noch in sich hat. Ja, klar. 2 Brote am Pfingsttag mussten Gott gebracht werden im Tempel. Und Paulus sagt doch, dass die Gemeinde, wir, die vielen, sind ein Leib, ein Brot, ein Leib. Und wir haben den Sauerteig drin. Aber die waren gebacken und durch das Backen wird der Sauerteig neutralisiert. Der geht nicht mehr weiter. Ja? Hat alles seine Bedeutung. Da hinten kam noch eine Frage. Ja?
Ich habe eine Frage zur Missionssituation.
Ethische Volksgruppen. Die bezeichne ich nicht als Nationen, sondern ich meine mit Nationen meine ich Länder. Die Schweiz, aber da haben wir verschiedene ethnische Gruppen in der Schweiz. Ich meine China, ich meine Indien, aber Indien ist voll ethnischer Gruppen und so weiter. Also ich sage, es sind nicht alle Stämme erreicht worden durch das Evangelium, aber alle Länder haben mindestens Radiobotschaften des Evangeliums bekommen. Und die sind erfolgreicher, als man vielleicht denkt, an Breitenwirkung und Tiefenwirkung. Gut, dann gehen wir zu Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es ist wieder ein Gleichnis, das das Reich der Himmel bezeichnet, das Reich Gottes. Aber nur 5 sind klug, die anderen sind töricht. Die Zahl 10 in der Bibel ist die Zahl der Verantwortung. Die Zusammenfassung des Gesetzes besteht aus 10 Worten. 10 Gebote. 10 Worte. Das ist es, was Gott fordert vom Menschen. Und darum ist es die Zahl der Verantwortung. Nun, wir haben gesehen, die Christenheit sollte eine Vermischung werden von wahren und falschen Christen. Matthäus 13. Und mit Matthäus 25 können wir sagen, mit Klugen und mit Törichten. Aber alle sind eingeschlafen. Sie sollten eigentlich alle, das ist eine orientalische Sitte, die hier beschrieben wird, alle dem Bräutigam entgegengehen, wann er irgendwann kommen wird in der Nacht. Aber es ist dann eben länger gegangen, als man gedacht hat. Sehen wir wieder die Verzögerung. Auch da, die scheinbare Verzögerung. Und alle werden schläfrig und dann schlafen alle ein. Und kirchengeschichtlich kann man sagen, ist die Hoffnung und die Erwartung der Wiederkunft Christi also wirklich etwas, wo man konkret damit rechnen soll, das ist sehr früh verloren gegangen. Und zwar besonders damit, dass das Christentum dann auch ein Machtfaktor geworden ist im Römischen Reich. Nämlich mit der konstantinischen Wende. Und dann haben sich die Christen sehr damit begonnen zu beschäftigen, was sie für einen Faktor an Macht sind hier auf Erden. Das Logische angeht, der himmlische Aspekt damit kommt weg, geht unter die Räder. Und das Wissen um die Entrückung, die ist ganz früh verloren gegangen. Man findet es jedenfalls noch im 2. Jahrhundert bei Irenäus. Aber das geht sehr früh verloren. Und besonders in der Erweckungsbewegung 18. und 19. Jahrhundert ist das vielen Christen wieder ganz neu bewusst geworden. Jesus Christus kommt wieder, und zwar in zwei Phasen. Zuerst in der Entrückung für seine Gemeinde und nachher mit seiner Gemeinde in Herrlichkeit. Und man hat begonnen, das Thema wieder zu verkündigen. Das hat eingeschlagen. Das hat übrigens die Erweckungsbewegung im letzten Jahrhundert sehr stark geprägt, diese Erwartung der Wiederkunft Christi. Und das entspricht diesem aufweckenden Mitternachtsruf, Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Und da sind sie alle wach geworden. Alle sind wach geworden. Die wahren Gläubigen sind sehr wach geworden. Aber auch die Bibelkritiker sind im letzten Jahrhundert sehr wach geworden, aktiv geworden und haben durch ihre wache Aktivität ein Werk mit einer gewaltigen tiefen Wirkung ins 20. Jahrhundert hinein ausgeübt. Alle sind erwacht. Aber die einen waren bereit, als dann der Bräutigam kam, und die anderen nicht. Und das macht deutlich, es gibt ein zu spät. Es gibt einen Moment, wo die Türe geschlossen wird und wo man nicht mehr kommen kann. Also das zeigt die Entwicklung der Kirchengeschichte wieder sehr, einen sehr großen Bogen. Und es zeigt, wie es für die scheinbaren Christen ein zu spät geben kann. Dann haben wir gerade nachher das Gleichnis von den 10 Talenten. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Und eben dort sehen wir, wie Erlöste und Verlorene dem Herrn dienen oder dienen sollten. Sie werden als Knechte bezeichnet. Aber einer, das ist der wirklich dermaßen frecher, ein dermaßen frecher Mensch, der hat ja sein Talent, mit dem er Handel hätte treiben sollen, hat er vergraben. Und dann sagt der Herr zu ihm in Vers 24. Es trat aber auch herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Und dann kommt das Urteil der Verdammnis über ihn. Also ein Mensch, der so Christus entehrend, so böse über seine Person spricht. Ich wusste, du bist ein harter Mann. Und darin haben wir eine Illustration für so viele Theologen und dann auch Nicht-Theologen, die so böse über die Person des Herrn Jesus gesprochen und gelehrt haben. Aber da sehen wir, es gibt gute und böse Knechte, aber am Ende wird es eine Abrechnung geben. Der Herr kommt zurück. So, sind bis dahin Fragen? Ja, Tim? Also ist Öl und Talente gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist? Öl wird in der Bibel als Symbol gebraucht für den Heiligen Geist. Denn mit Öl wurde ja gesalbt, Propheten, Priester und Könige. Aber Im Neuen Testament wird das Salben, die Salbung, verbunden mit dem Heiligen Geist. Also sehen wir das Symbol Öl, Heiliger Geist. Jetzt bei den 10 Jungfrauen, da hatten ja alle Lampen, die brannten. Aber nur 5 hatten noch Reserveöl mit sich und die anderen nicht. Und da wird oft spekuliert, ja, aber da haben ja alle Öl gehabt. Ja, natürlich haben alle Öl gehabt, denn sonst hätte das die Lampe nicht gebrannt. Aber was das Gleiche aussagt, ist, die einen waren bereit und hatten wirklich Kraft zu leuchten bis zum Schluss und die anderen hatten das nicht. Das ist der Hauptpunkt. Denn weiter kommt dazu, der Heilige Geist spielt eine Rolle, nicht nur bei den Gläubigen, bei den wahren Erlösten. Bei den wahren Erlösten wohnt der Heilige Geist in ihnen. Römer 8, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also jemand, der Christus angehört, wiedergeboren ist, der hat den Heiligen Geist. Aber zum Beispiel im Hebräer 6 wird gesprochen über solche, die verloren gehen, die waren teilhaftig Heiligen Geistes. Übrigens nicht wörtlich teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern ohne Artikel, teilhaftig Heiligen Geistes. Sie hatten Anteil an dem Wirken des Heiligen Geistes. Wenn jemand unter dem Einfluss des Wortes Gottes in einer Evangelisation ist, wo er wirklich durch das Evangelium getroffen wird, im Tiefsten, dann ist er noch lange nicht bekehrt. Aber da ist er teilhaftig Heiligen Geistes, der Wirkung des Heiligen Geistes, und dann muss er sich bekehren. Erst dann bekommt er den Heiligen Geist innewohnend. Und so haben diese 10 Jungfrauen alle Lampen, und bei allen spielt das Wirken des Heiligen Geistes eine Rolle. Es ist schon geschehen, dass ein ungläubiger, liberaler Pfarrer gepredigt hat und jemand ist zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt durch seine Predigt. Er war nicht bekehrt. Aber der Heilige Geist hat durch sein Wort gewirkt, in seiner Souveränität. Also der Heilige Geist spielt eine Rolle überall, wo man sich mit Gottes Wort auseinandersetzt. Die Frage der Innewohnung, darum geht es zunächst einmal gar nicht. Und bei den Talenten, dort wird erklärt, die Talente, diese Wertstücke, die werden ausgeteilt, Vers 15, nach seiner eigenen Fähigkeit. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat Begabungen. Jeder. Die Begabungen sind nicht gleich verteilt. Und die begabter waren von den Knechten, die haben eine größere Verantwortung bekommen. Und die anderen eine kleinere Verantwortung. Aber alle haben Verantwortung bekommen. Und so hat jeder Christ, ob er wiedergeboren ist oder nicht, hat Begabungen, hat Möglichkeiten, hat Einflussmöglichkeiten und so weiter. Nun, der Herr beurteilt unterschiedlich nach Verantwortung. Aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Also es geht, die Talente, die symbolisieren die Verantwortung entsprechend der natürlichen Begabung. Im weitesten Sinn.
Ich habe noch Probleme mit den 10 Jungfrauen, die werden immer mit der Gemeinde verglichen, aber die Gemeinde ist doch die Braut und die 10 Jungfrauen gehen doch dahin, wo die Braut geholt wird.
Also die Frage, wie können die 10 Jungfrauen die Gemeinde darstellen, wenn sie ja doch nach dem Neuen Testament, wie können die 10 Jungfrauen die Gemeinde darstellen, wenn doch die Gemeinde nach anderen Stellen die Braut sein sollte? Ja? Nun, die 10 Jungfrauen stellen nicht die Gemeinde dar, sondern die Christenheit. Man muss unterscheiden zwischen Christentum und Christenheit. Das Christentum, das ist die Gesamtheit der christlichen Lehre. Die Christenheit, das ist die Gesamtheit der Menschen, die sich Christen nennen, die sich zum Christentum zählen. Aber das sind echte und unechte. Die 10 Jungfrauen sind also nicht die Gemeinde, sondern das sind diese Vermischten im Reich Gottes. Und darum geht es also um einen ganz anderen Aspekt. Das sind Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen. Die Braut wird nicht einmal genannt im Gleichnis. Das ist interessant. Bei jeder Hochzeit gibt es normalerweise zwei. Ja, das sagt man auch immer den jungen Leuten. Alleine kann man nicht heiraten. Es müssen zwei sein. Und nur zwei. Gut. Also es geht um einen ganz anderen Blickwinkel, der hier gezeigt wird. Jetzt weiter. Prophetische Texte in den Briefen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Der Schlüssel hier ist der Ausdruck in späteren Zeiten. Es würde mich nicht verwundern, wenn in Ihrer Bibel steht, in den letzten Zeiten. Aber der Ausdruck hier ist ein deutlich anderer Ausdruck als in 2. Timotheus 3, wo es geht um die letzten Tage. Der Ausdruck hier im Griechischen meint spätere, nächstfolgende Zeiten. Und wenn man es übersetzt mit letzten Zeiten, dann geht man meines Erachtens deutlich über die Wirkung und die Kraft dieses Wortes hinaus. In nachfolgenden Zeiten auf die Zeit des Apostels sollte das kommen, dass viele das Glaubensgut insofern aufgeben, indem sie auf Dämonen achten mit Lehren, die sagen, verboten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Wir können das also nennen Zölibat, gebotene Ehelosigkeit und Asketismus, Askese. Also wo man sich Dinge auflädt, die über das Wort Gottes hinausgehen. Nun, das ist so früh gekommen. Asketismus kam schon auf im ersten Jahrhundert, hat sich verstärkt im zweiten, dann im dritten Jahrhundert begann das Eremitentum, das heißt, dass einer rausging aus der Gesellschaft und ganz allein irgendwo in der Wüste lebte und dachte, so komme ich dann im Glauben weiter, kann mich besser entwickeln. Diese Eremiten hatten eine dermaßen gewaltige Ausstrahlung, diese Aussteiger, dass unzählige zu ihnen gekommen sind in die Wüste, haben sie befragt, haben sie als besonders weise Christen betrachtet, haben begonnen, in ihrer Nähe auch ein Eremitentum zu gründen. Und das hat eine dermaßen gewaltige Bewegung ausgelöst, dass Zehntausende Aussteiger geworden sind. Ich muss sagen, das dritte Jahrhundert war eine totale Aussteigergesellschaft. Und wieso? Das Römische Reich war dermaßen dekadent, zerfallen innerlich und man litt unter Steuerdruck und so weiter. Was macht man dann? Eben, man kann aussteigen. Nun, die haben keine Blumen in die Haare getan, aber die haben genau das Gleiche getan. Aussteigertum, das war total in. Und dann haben sich sehr bald haben sich Klöster gebildet und das hat Furore gemacht. Das war großartig. Wenn man dieser Lebensstil, der hat dermaßen angesprochen. Das hat also eine Sogwirkung gehabt, sondergleichen. Und das wird hier bezeichnet in späteren Zeiten. Ja, das kam wirklich auf die Zeit der Apostel, kam das. Und viele haben hier darauf gehört, auf solche Lehren. Aber der Apostel Paulus sagt, betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das steht auch in der lateinischen Bibel übrigens. Das ist unglaublich, so klar geschrieben, aber so klar ist es gekommen. Und dann sagt der Apostel Paulus, aber jedes Geschöpf Gottes ist gut. Es ist an der Materie, an den Geschöpfen, ist nichts, was Gott gemacht hat, ist nichts schlecht. Das hat Gott gemacht. Aber wie kam denn das überhaupt auf, dass man das Materielle begann zu verachten? Nun, das kommt aus der griechischen Philosophie. Ich habe erklärt, in der griechischen Philosophie, vorchristlich, hat man sich sehr stark beschäftigt mit der Frage, wie kann ich etwas erkennen? Und das hat die Griechen dermaßen beschäftigt, Erkenntnis, dass sie den Geist des Menschen so hoch bewerteten und das Körperliche so tief. Und so entstand das Denken, das Körperliche ist das Minderwertige, das Geistige ist das Höhere. Und dann entstand auch im ersten Jahrhundert die Gnosis, das heißt Erkenntnis. Eine christliche Lehre, die sagt, der Gott im Alten Testament, das ist ein böser Gegengott zum wahren Gott der Liebe. Und dieser böse Gegengott, der hat die Materie geschaffen, diese schlechte Materie. Und die Geister der Menschen, die gab es schon früher, bevor wir existierten. Und die sind durch eine Art Sündenfall sind die gefallen und sind in der Materie dieses Gegengottes gefangen worden. Jetzt muss man aus dieser Gefangenschaft herauskommen, sich befreien. Und wie? Indem man höhere Erkenntnis bekommt. Aber nicht einfach so intellektuell studieren und so, sondern durch ekstatische Erlebnisse. Also geistlich ausflippen. Dann kommt man aus dieser Tiefe hinaus und kommt zur eigentlichen Erkenntnis. Mal den Unterschieden. Die Gläubigen, das ist etwas, aber die dann Erkenntnis haben, das sind schon eben die höher sind und die so ekstatische Erfahrungen gemacht haben. Und daraus entstand also diese Verachtung der Materie. Und die Gnostiker haben gesagt, übrigens, Christus, der ist gar kein Mensch geworden. Das geht ja gar nicht. Wenn er einen menschlichen Körper gehabt hätte, dann hätte er Teil an dieser schlechten Schöpfung. Das geht sicher nicht. Er ist nur gekommen in einem Scheinleib. Und da hat der alte Johannes seinen ersten Johannesbrief geschrieben, um 95 bis 100 nach Christus, kurz vor seinem Tod. Und er sagt in 1. Johannes 4, Geliebte, glaubt nicht jedem Geiste, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen, damals. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Also es ist ganz klar auf diese abscheuliche Gnosis. Die Gnosis wird übrigens noch ausdrücklich erwähnt, schon im 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, das steht hier im Grundtext, Kenntnis, der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis war einer der schlimmsten und schrecklichsten Angriffe auf die frühe Christenheit. Und viele sind dieser Verführung erlegen. Einfach, weil sie höhere Erkenntnis und der Zug zu ekstatischen Erlebnissen hat sie einfach mitgezogen. Oh, Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Nun, so ist das entstanden, diese Verachtung des Körperlichen. Darum die Verachtung von Speise, die Verachtung der Ehe und Sexualität. Denn Ehe hat etwas zu tun mit Geist, Seele, aber auch mit Leib. In einer Einheit. Und wie ist das gekommen, dass man die Sexualität verachtet hat? Ja, das hat zu tun mit dieser bösen Schöpfung. Also alles, was mit Körper zu tun hat, das ist schlecht. Und darum soll man sich in der Ehe enthalten oder gar nicht heiraten. Solche Gedanken sind aufgekommen. Und übrigens, ganz früh im 2. Jahrhundert, da hat der Bischof, übrigens schon im 2. Jahrhundert, hat man Älteste und Aufseher, Aufseher heißt ja Bischof auf Griechisch, Episkopos, Bischof, Älteste, das ist das Gleiche im Neuen Testament. Älteste sind Bischöfe und Bischöfe sind Älteste, immer in der Mehrzahl. Schon im 2. Jahrhundert hat man die geschieden, es gab Älteste in den Gemeinden und ein Bischof darüber. Der Bischof hat das Abendmahl ausgeteilt, am Sonntag, jeden Sonntag. Aber dann hat man gesagt, jetzt aber aufgepasst, natürlich die Bischöfe waren alle waren normalerweise verheiratet. Am Samstag darf man keine eheliche Gemeinschaft haben vor dem Austeilen des Abendmahles. Das passt nicht zusammen. Gut, haben wir das gemacht. Aber mit der Zeit hat man die Abendmahlsfeier ausgedehnt auf die ganze Woche. Ja gut, dann hat man gesagt, jetzt ist fertig. Jetzt gibt es nur noch platonische Ehe. Und das hat natürlich viel Empörung hervorgerufen. Das ist so widerlich, so unnatürlich. Und dann hat man gesagt, ja, das Beste ist, man heiratet gar nicht. Der Priester, der heiratet am besten nicht. Und so ist das Zölibat entstanden. Aber wirklich, das kommt aus dem tiefsten Heidentum, diese Verachtung der Materie. Und der Apostel Paulus sagt, das ist Lehre von Dämonen. Die Sexualität ist gut von Gott gegeben, aber natürlich nur für den geschützten, gottgegebenen Rahmen der Ein-Ehe. Übrigens, der Bischof nach 1. Timotheus 3, dort steht es ja, 1. Timotheus 3, Vers 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, so in der Einheitsübersetzung steht dort Bischof für Aufseher. Wenn jemand nach einem Bischofsdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Dann wird erklärt, wie er sein muss. Der Bischof nun muss untadelig sein, eines Weibes Mann, und ein bisschen weiter, Vers 4, der dem eigenen Haus wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Gemeinde Gottes besorgen? Der Bischof, der gut für seine Kinder sorgen muss. Das ist biblische Lehre, steht auch in der katholischen Bibel. Und dann 1. Timotheus 4, verbieten zu heiraten. Eine Lehre von Dämonen, aber es ist ganz früh und sukzessiv gekommen. Also in Schritten nach dem Froschprinzip. Wenn man, ich mache das nicht, ich habe es auch nie gemacht. Wenn man einen Frosch in den kochenden Topf werfen will, dann springt er sofort weg und rettet sein Leben. Wenn man ihn noch ins kalte Wasser hineintut, in den Kochtopf, und dann aufheizt, dann bleibt er drin, bis er tot ist. Das ist die Taktik, die Satan immer und immer wieder anwendet, von Anfang an, immer im Salami-Prinzip. Ein Stückchen um das andere, nicht plötzlich so in der Mitte, ein Zweier, das ist ganz hässlich und unanständig. Scheibe um Scheibe, ein Grad ums andere und dann ist die Verführung perfekt. So, sind noch Fragen? 2 Minuten haben wir noch Zeit. Ja. Ja, natürlich, wir sind ja in einem sehr stark mystischen Zeitalter. besonders seit den 60er Jahren, das ist ja als Reaktion gekommen auf die materielle Nachkriegsgesellschaft, die als Motto hatte, wer was sein will, muss was haben. Schönes Auto, schönes Haus, viel arbeiten bis zum Herzinfarkt oder bis kurz vor. Dann die Jugend der 60er Jahre hat gesagt, mit diesem Unsinn wollen wir nicht mehr zu tun haben. Wir wollen mehr. Und es kam zu einer Jagd nach Ekstase. Da entstand die Rockmusik mit den ersten Konzerten, wo die Massen völlig ausflippten. Dann kam auch die Drogenwelle auf. Und dann kam auch die charismatische Welle auf. Genau im gleichen Jahrzehnt. Das heißt also, das ist in unserem Zeitgeist drin, der Drang nach ekstatischen Erlebnissen. Und das gibt es in Perioden immer wieder in der Kirchengeschichte. Also das hat es sehr stark gegeben in der frühen Christenheit, 1., 2., 3. Jahrhundert. Dann hat es im Mittelalter wieder sehr stark gegeben, in der Mystikerbewegung. Und dann auch im Pietismus wieder. Und jetzt am Ende des 20. Jahrhunderts wieder. Und immer wieder eine Reaktion auf übertriebenen Intellektualismus. Ja? Auch im Mittelalter war es die Reaktion auf die übertriebene intellektuelle Beschäftigung des Scholastiker. Eben eine Gegenreaktion, die dann ins andere Extrem rübergeht. Ja, also reicht das als Antwort?
Christliche Mystik stellt fest, die Leute in den Aufbruch.
Ja, das meine ich. Christliche Mystik, in allen Schattierungen gibt es das. Und darum, in allen Buchläden kann man die Bücher kaufen von Hildegard von Bingen. Ja, das war so eine Mystikerin aus dem Mittelalter. Die merken die Geistesverwandtschaft. Natürlich. Ja, gut, wir müssen Pause machen, sonst halten wir es nicht mehr durch. So, wir sollten noch einiges durchbringen, aber wir sind nicht unter Druck. Man kann einfach nicht alles sagen. Ich hoffe, dass das Blatt auch Anregung gibt für weitere Beschäftigung, auch wenn wir nicht jedes Wörtchen ausführlich behandeln können darauf. Nochmal was Ergänzendes zu 1. Timotheus 4, mit dem ganzen Problem der Gnosis und der höheren Erkenntnis und der damit verbundenen Ekstase. 11-mal wird im Neuen Testament gewarnt vor Unnüchternheit. Eine Stelle ist noch wichtig, 2. Timotheus 4. Bekanntlich hat ja Timotheus kein Problem mit Alkohol, denn er wollte ja lieber immer Wasser trinken, anstatt ein bisschen Wein für seinen Magen als Medikament. Aber in 2. Timotheus 4, Vers 5 sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nüchtern in allem. Eine dieser 11 Stellen. Dann kommen noch 14 Stellen dazu über wachet. Oder? Wachzustand ist das Gegenteil von eingeschränktem Bewusstsein. Bei der Ekstase wird immer das Bewusstsein eingeschränkt. Ob das mit Drogen sei, ob das das sei oder das sei, immer. Nun, sei nüchtern in allem. Das griechische Wort Nepho wird in dem renommierten Griechisch-Wörterbuch von Walter Bauer so erklärt. Nepho bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit. Nepho gleich. Abwesenheit von jeglicher seelischen und geistigen Trunkenheit. Also, sobald das Ekstatische aufkommt, ist das ein deutliches Element aus dem Heidentum. Aber das war ein Problem schon in der ganz frühen Kirche. Nun gehen wir weiter zu 2. Timotheus 3, Vers 1. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Jetzt haben wir eine klare Steigerung gegenüber 1. Timotheus 4. Spätere Zeiten, hier letzte Tage. Die Menschen werden hier charakterisiert mit 18 Punkten. So nebenbei gesagt, das ist 3 mal 6. Und 6, 6, 6 nach Offenbarung 13 hat schon seine besondere Endzeitbedeutung. Aber ohne dem zu viel Gewicht beizumessen, die Punkte sind interessant, weil wir sie verschiedene ganz genau wiederfinden in Römer 1, wo Paulus das Heidentum zu seiner Zeit beschreibt. Jetzt sagt er, in den letzten Tagen wird das so sein. Das macht deutlich, er spricht hier, was auch schon der Zusammenhang mit Kapitel 2 deutlich macht, nicht über die Entwicklung der Heiden, denn die waren schon damals so. Aber er spricht über die Entwicklung der Christenheit, des christlichen Zeugnisses. Und er sagt, in der Endzeit werden sie so entartet sein, dass wieder die alten Dinge aus dem Heidentum so voll zur Entfaltung kommen. Der erste Punkt ist Eigenliebe. In der Marktforschung sagt man, einer der wichtigsten Megatrends heute ist Selbstverliebtheit. Das ist der erste Punkt hier auf der Liste. Dann geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Wann sind Kinder den Eltern ungehorsam? Ja, wenn sie nicht mehr lernen, wie man folgen muss. Das müssen ja alle Kinder lernen und sie haben Zeit bis 20 etwa. Aber wenn man sie ihnen nicht mehr beibringt, ja gut. Mit Liebe und Geduld. Heillos, ohne natürliche Liebe. Das ist ein ganz interessantes Wort. Sehr bekannt, im Griechischen gibt es das Wort für freundschaftliche Liebe, Phileo, für die göttliche Liebe, Agapao, oder Agape, das Hauptwort. Dann gibt es Eros, was im Neuen Testament aber nicht vorkommt. Dann gibt es noch dieses Wort hier, natürliche Liebe. Aber hier negativ, ohne natürliche Liebe. Dieses Wort Storge heißt im Griechischen speziell Liebe von Eltern zu Kindern und Kindern zu den Eltern. In der Endzeit der Christenheit soll diese Abwesenheit der natürlichen Liebe ausbrechen. Jetzt wird ja bald die Unterschriftensammlung eingereicht, wo man erreichen möchte, wenigstens 12.000 Kinder in der Schweiz zu retten jährlich. Vor dem Abtreibungstod. Das ist eine ganz kleine Zahl. Die wirkliche Zahl ist viel höher. Aber um die Leute nicht allzu verrückt zu machen, wenn man so absolut sagt, in Deutschland etwa 300.000, sagt man, pro Jahr. Weltweit 50 Millionen jedes Jahr. So viel wie Tote im Zweiten Weltkrieg. Da ist etwas geschehen. Natürliche Liebe ist wirklich zerstört worden. Dieses Empfinden, dieses natürliche Empfinden von Liebe zur Leibesfrucht, also zu den Kindern, zu den kleinen Kindern. Unversöhnlich, Verleumder, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ja, da war vor kurzem die Street Parade. Ich war auch dort, also nur in der Nähe. Ein paar christliche Schriften versucht, um die Leute zu bringen, Gespräche zu haben. Aber da sieht man wirklich, was das heißt. Wirklich keine Schranken, keine moralischen Schranken mehr. Das Vergnügen liebend, mehr als Gott. Gott ist überhaupt kein Faktor mehr. Also eine derartige Entartung auf moralischem Gebiet und irgendwie das Vergnügen in einer Art suchen, wo es gar nicht mehr Vergnügen machen kann. Nicht wahr, die Epikuräer, die in Athen Paulus angegriffen haben, Apostelgeschichte 17, die waren ja dafür, dass man das Leben genießt. Und die haben gesagt, aber mit Schranken. Wenn man nämlich keine moralischen Schranken hat, dann kann man es gar nicht mehr genießen. Dann wird nämlich der Genuss zur Bitterkeit. Das haben die alten heidnischen Griechen noch gelehrt, wenigstens die Epikureer. Aber da ist nicht mal mehr das. Und dann eben eine Form der Frömmigkeit, ihre Kraft verleugnen. Was noch zur Kirche gehört, massenweise. Eine Form, aber kein Inhalt. So soll es rauskommen in den letzten Tagen. Dann würde es eine massive Irrlehre, Verführung durch Irrlehre geben. War mal eine Familie am Tisch beim Bibellesen, dann hat es geläutet. Der Familienvater geht an die Türe und dann waren es Zeugen Jehovas und dann sagt er, ja, von Ihnen haben wir gerade gelesen. Wow. Ja, schauen Sie mal. Denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und Weiblein gefangen nehmen, welche mit Sünden beladen von mancherlei Lüsten getrieben werden, die immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ja. Treibstacheln, eingeschlagene Nägel, die Worte der Weisen. Aber das beschränkt sich nicht nur auf das. Ich habe das nur jetzt einfach so illustriert. Dann haben wir Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, also diese Menschen aus der Christenheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Wer war denn Jannes und Jambres? Das waren die zwei Zauberer in Ägypten. In der jüdischen Literatur werden die Zauberer aus 2. Mose 7, Vers 11 mit Jannes und Jambres bezeichnet. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die Wunder Gottes imitiert. Also in den letzten Tagen, Imitation der Wunder Gottes. Und Vers 13, böse Menschen aber und Gaukler. Goes heißt Gaukler oder auch Wundertäter. Also solche, die es können oder solche, die nur so dergleichen tun. Beides bedeutet das Wort. Böse Menschen aber und Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also eine massive Verführung. Menschen werden verführt und verführen wieder andere. Und es geht wellenförmig voran, werden im Bösen fortschreiten. Diese Wundertäter. Dann Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Also, um dieser Endzeitverführung zu entgehen, bleibt nur die Ermahnung, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und damit meint er, was du gelernt hast aus der Bibel. Und er betont nochmals, die ganze Schrift, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert. Das ist die eine der wichtigsten Inspirationsstellen im Neuen Testament und ausgerechnet für die Endzeit. Im Zusammenhang mit der Endzeit wird das betont. Denn die Angriffe auf die Inspiration der Bibel, die hat es in der Kirchengeschichte noch nie so umfassend und massiv gegeben, wie seit dem letzten Jahrhundert und jetzt besonders im 20. Jahrhundert. Also das wird nochmal betont. Bleibe. Wenn wir die Schrift, die Bibel nicht studieren und darin bleiben, dann haben wir keine Chance, diesen vielgesichtigen Strömungen zu entgehen. Dann Kapitel 4 betont auch Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Das ist nicht gemeint, dass La Fontaine plötzlich populär wird in der Endzeit. Nicht wahr? La cigale ayant chanté tout l'été. Die Grille hat den ganzen Sommer gesungen und dann kam eben der Winter und die Not. Nein, Mit Fabel ist nicht gemeint diese lustigen, schönen, lehrreichen Geschichten, sondern es ist das Wort Mythos. Das sind Gedankengebilde, religiöse Gedankengebilde, die aus der Philosophie herauskommen ohne Gott, ohne Bezug zur Schrift, zur Heiligen Schrift und zu dem Gott der Bibel. Das alles soll riesig populär modern werden in der Endzeit. 2. Thessalonicher 2. Da haben wir schon davon gesprochen. Es wird gesprochen über das Kommen des Antichristen. Er wird genannt hier der Mensch der Sünde. Aber bevor der Antichrist kommt und dann die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, muss zuerst der weggehen, der jetzt noch aufhält. Das haben wir schon gehabt, der Heilige Geist. 2. Thessalonicher 2, Vers 6 und 7. Aber jetzt kommt noch ein Punkt dazu. 2 Vers 3. Lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, nämlich der Tag der Wiederkunft Christi sichtbar. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also der Abfall muss in der Endzeit kommen. Der massive Abfall vom Christentum. Und das ist das Phänomen, das wir heute erleben in Europa und Nordafrika, Nordamerika. Noch nie ist das geschehen in der Geschichte der Kirche, dass Gebiete auf diese Art freiwillig entchristianisiert wurden. Das ist ein absolut modernes Phänomen. Entchristianisierung. Und das wird hier umschrieben mit der Abfall. Sind bis dahin Fragen? Ja?
Vers 4, Kapitel 2. Was ist nun gemeint mit dem Tempel hier? Ist das der richtige oder der neutestamentliche?
Wir haben ja in Hosea 3 gelesen, dass Israel viele Tage ohne König und ohne Fürsten, also ohne Staat sein wird, und viele Tage ohne Opfer. Aber nicht ewig. Also müssen die Opfer wieder kommen. Aber die Opfer dürfen ja nur nach dem Gesetz dargebracht werden auf dem Tempelberg. Beim Tempel. Also muss der Tempel in Jerusalem in der Endzeit wieder gebaut werden. Daraufhin wird ja massiv gearbeitet. Es gibt verschiedenste Tempelbewegungen in Israel. Und der Antichrist wird dann diesen Tempel entweihen. Also wir merken, wie das Puzzle wieder schön aufgeht. Oder? Lange Zeit keine Opfer, aber ganz am Schluss, in der Zeit, wo der Abfall kommt, das Ende sowieso, da ist auch wieder ein Tempel in Jerusalem. Andere Fragen? Ja, ganz da hinten.
Kannst du Abfall, wo geht das Richtung umschreiben, was damit noch gemeint ist? Abfall heißt das nur vom Christentum völlig weg oder kann das auch inhaltlich anders aussehen, wie zum Beispiel, dass christliche Sprache zwar noch gesprochen wird, aber inhaltlich völlig neu gefüllt wird?
Also die Frage ist, was der Abfall bedeutet, ja? Abfall, also ob das bedeutet irgendwie, dass man völlig vom Christentum wegkommt oder einfach, dass man nur noch äußerlich ohne Inhalt sich dazu zählt. Ja, natürlich. Also Abfall ist sehr weit gefasst. Es bedeutet einfach das Verlassen und Aufgeben der biblischen Wahrheit. Das kann also ganz, ganz verschieden aussehen. Die einen wenden sich völlig ab vom Christentum und für die anderen ist das nur noch eben eine äußere Formsache. Das haben wir gefunden. 2. Timotheus 3. Die eine Form der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Gut, dann gehen wir weiter. In 1. Petrus 4, Vers 17 sagt der Apostel Petrus, der Brief wurde wohl um etwa 63, 64 geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Im Jahr 64 fand die erste große Christenverfolgung im Römischen Reich statt. Nero hatte es satt, diesen slumartigen Stadtteil von Rom mit anzusehen. Er wollte dort etwas Schönes aufbauen, dann hat er Rom angezündet. Also dieses Quartier. Aber das wäre natürlich nicht sehr vorteilhaft gewesen für seine Politik. Und so hat er gesagt, das waren die Christen. Diese schlimmen Leute da. Und dann brach diese massive erste Christenverfolgung aus. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes. Und dann ist eine Welle um die andere gekommen, ungefähr unter 10 Kaisern sind wesentliche Christenverfolgungen gekommen, bis ins Jahr 312. Aber Petrus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen, wo das anfängt. In dem Sinn ist es auch ein prophetischer Text, der zeigt, jetzt kommt Gericht über das Haus Gottes. Und ich habe gesagt, gerade in diesen Verfolgungszeiten wurde dann wieder deutlich, wer wirklich echt bekehrt war und wer nicht. Also die Bekenner haben dann massenweise den Göttern geopfert, damit sie nicht getötet werden.
Er hat also nie etwa den Tempel in Jerusalem gemeint als Haus Gottes?
Nein, das Haus Gottes meint die Gemeinde hier, denn es wird ja deutlich gesagt, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wir, das ist das Haus Gottes. Und in Kapitel 2 sagt er ja, dass wir ein Haus sind aus lebendigen Steinen. Ja, das ist im gleichen Brief, Kapitel 2, Vers 4 und 5. Also ein prophetischer Hinweis, jetzt fängt die Zeit der Verfolgung an. Und Abertausende von Christen haben ihr Zeugnis treu bis in den Tod weitergegeben. Dann kommt der zweite Petrusbrief. Können ja alles nur ein bisschen andeutungsweise durchgehen. 2. Petrus 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und so weiter. Durch das ganze Kapitel hindurch beschreibt er diese Irrlehrer, die kommen werden. Wie gesagt, der Petrusbrief wurde geschrieben etwa 66, 67, kurz vor seinem Martyrium. Und diese Irrlehrer sind tatsächlich gekommen. Massiv hat sich die Gnosis ausgeweitet. Und die Gnostiker, die sind so weit gegangen, die haben gesagt, das Körperliche ist schlecht. Das ist nur niedrig. Das Gute ist nur das Geistige. Es ist auch das Einzige, was irgendwie wichtig ist. Nun, was wir mit unserem Körper machen, das ist ganz gleich. Also der Körper, die Materie, da kann man damit machen, was man will. Alle Arten von Unmoral damit treiben. Wichtig ist einfach, dass wir auf geistlichem Gebiet uns emporarbeiten. Und die gleiche Lehre, die gewissermaßen einfach das Körperliche verachtet, hat damit auch gefördert, dass eine scheußliche Unmoral ausgebreitet worden ist. Also das waren für sie keine Widersprüche. Das ging gerade zusammen. Die Betonung des Geistigen, Geistlichen und dann die Unmoral. Und Petrus führt also an, das Gericht Gottes wird über diese Menschen kommen, die massenweise Leute verführen und wieder in den ärgsten Dreck der Sünde hineinbringen. Er bringt ein Beispiel aus dem Alten Testament, um zu zeigen, Gott hat immer wieder eingegriffen. Das wird auch diesen schlimmen Leuten blühen. Und wenn wir dann zum Judasbrief kommen, da fällt auf, es lohnt sich einmal zu Hause den Judasbrief und 2. Petrus 2 und 3 nebeneinander zu lesen. Und man wird überrascht sein, wie viele Parallelen es da gibt. Ganz, ganz, ganz ähnlich werden die Dinge dargestellt. Aber es ist nicht das Gleiche. Im 2. Petrusbrief haben wir gesehen, Petrus sagt, es werden falsche Lehrer zu euch kommen. So wie es früher falsche Propheten gegeben hat. Und im Judasbrief sagt er, sie sind da. Sie sind gekommen. Also der Judasbrief, das ist also Judas, der Halbbruder des Herrn Jesus. Und Bruder von Jakobus, der ja in Jerusalem eine ganz wichtige Ältestenfunktion gehabt hatte. Dieser Judas schreibt nun, wie diese Dinge genau in die Kirche hineingekommen sind. Also der Judasbrief war nach 66, 67 geschrieben und zeigt schon in Gegenwartsform, wie sie gekommen sind. Ich lese Judas, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter, wie in 2. Petrus 2, und Herrn Jesus Christus verleugnen. Und so weiter. Also er sagt, sie sind hineingekommen. Hinein haben sich nebenein geschlichen. Man kann übrigens davon ausgehen, dass Judas einen 2. Petrusbrief gekannt hat. Also interessant, wie innerhalb des Neuen Testamentes wird schon zitiert und Bezug genommen. Paulus im 1. Timotheusbrief zitiert schon das Lukas-Evangelium. Und Petrus zitiert schon die Paulusbriefe, 2. Petrus 3 am Schluss. Und Judas zitiert schon den Petrusbrief. Ja? Und zeigt, wie sich das nun einige Zeit nach dem Brief schon erfüllt hat. Und er sagt von diesen Irrlehrern ganz interessante Dinge. Also während Petrus noch spricht in der Zukunftsform, spricht Petrus schon in der Judas schon in der Gegenwartsform. Ungläubige haben sich eingeschlichen und das sind Leute, die sind den Weg Kains gegangen. Ich lese Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Der Weg Kains, das war der Weg weg von Gott. 1. Mose 4. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. Seinen eigenen Weg gegangen. Und dann der Irrtum Bileams. Was war der Irrtum? Bileam dachte, er könne das Volk Gottes verfluchen. Das war ein Irrtum. Ein schwerer Irrtum. Aber warum hatte er den Irrtum? Weil er so gern Geld hatte. Christentum und Geld. Werden Kuverts ausgeteilt, jeder kann Geld reingeben, und dann beginnt die Predigt. So wird das gemacht. Und dann kann man auch noch Gebetsanliegen auf die Kuverts schreiben, für die wird dann gebetet, aber hinten durch werden dann die Kuverts, wird das, die Streu von dem Weizen getrennt, gehen dann in den Papierkorb und so weiter. Für Geld. In Geldliebe lehren. Das ist der Irrtum Balaams. Und dann der Widerspruch Korahs. Das ist die Korah und seine Rotte, die hatte sich aufgelehnt gegen Mose und gegen Aaron, den Priester Gottes und den Gesetzgeber Gottes. Das ist die Auflehnung gegen die Autorität der Bibel und andererseits gegen die Autorität des Herrn Jesus, der das Opfer auf Golgatha vollbracht hat. Also das hat begonnen, dieser Irrtum damals, aber hat sich fortgesetzt bis heute. In der Bibelkritik, was wird gemacht? Die Autorität der Bibel wird geleugnet. Die Bibel ist ein fehlerhaftes Buch. Und das Opfer Christi wird auch geleugnet. Die Bedeutung des Opfertodes Christi. Übrigens, der Vers hier ist genau das Gegenteil von Johannes 14, Vers 6. Der Weg Kains, weg von Gott. Der Irrtum Bileams und dann Korah, der umgekommen ist. Johannes 14, ich bin der Weg zum Vater, ja? Nicht weg von Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit, hier der Irrtum Balaams, und das Leben, hier Korah umgekommen. Exakt der Gegensatz zu Johannes 14, Vers 7. Und dann am Schluss des Judasbriefes geht Judas ein auf die Endzeit. Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Ja, zum Beispiel an den zweiten Petrusbrief. Ja, in der Bezug auf die Apostel. Dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden. Das steht genau in 2. Petrus 3. Merkt man, wie er Petrus zitiert. Die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Jetzt spricht er von der Endzeit, wo Menschen unter den Christen Spaltungen brutal durchführen. In der Endzeit haben wir zwei Tendenzen. Einerseits Zusammenführung um jeden Preis, das ist Ökumene. Das ist hier nicht gemeint. Und dann haben wir Spaltung um jeden Preis. Und das ist hier gemeint. Gibt die beiden entgegengesetzten Entwicklungen in der Endzeit. Das Zusammenführen, was nicht zusammengehört, und das zu trennen, was zusammengehört. Dramatisch. Sie provozieren Spaltungen in der Endzeit, aber dann heißt es weiter, Vers 20, ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, erwartend die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das sind ganz konkrete Befehle, wie sich Gläubige in diesen Situationen in der Endzeit verhalten sollen. Und warten auf die Barmherzigkeit bei der Wiederkunft Christi. Also ihn erwarten. Nicht frustriert werden, denn der Brief endet, nachdem all dieses Schauerliche beschrieben ist, mit Frohlocken. Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Herrlich. Er macht also eine Übersicht über die schauerlichen Entwicklungen in der Christenheit vom Anfang an bis in die Endzeit und endet nicht in der Frustration, sondern im Frohlocken und im Aufblick auf den alleinigen Gott. Ja, sind Fragen bis hierher? Ja, wer verursacht die Spaltungen um jeden Preis? Gut, hier werden einfach diese Kräfte in der Christenheit beschrieben, die ganz verschiedene zerstörerische Werke tun. Und hier werden sie einfach beschrieben, diese sind es. Also aus dieser Gruppe, aus dieser riesigen Gruppe von Leuten, die Schaden bringen in der Christenheit, da werden auch solche erwähnt, die eben solche Spaltungen bewirken, die sich absondern oder Parteiungen machen, kann man übersetzen. Also er beschreibt sie nicht viel näher, einfach die den Geist nicht haben. Das sagt er noch. Weitere Fragen? Ja, sind alle müde. Ich auch. Aber wir wagen es noch, zu Offenbarung 2 und 3 zu gehen. Das wäre natürlich allein schon ein Thema für einen Bibelstudiennachmittag. Aber wie gesagt, das Ziel habe ich schon am Anfang definiert. Es geht darum, einfach anzureißen und anzuregen. Hier werden 7 Sendschreiben präsentiert. Und dann ab Kapitel 4 wird die Zeit der Gerichte nach der Entrückung beschrieben. Und das gibt schon Anlass zur Überlegung. Finden wir in diesen Briefen, die sich an 7 Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts in Asien richten, findet sich da nicht noch eine Prophetie über die Zukunft? Und tatsächlich, wir können die Kirchengeschichte einteilen nach Perioden, die genau schön in der Reihenfolge den 7 Sendschreiben entsprechen. Es geht also wunderbar auf. Obwohl es ja eigentlich 5039 Möglichkeiten gäbe, die Sendschreiben anders anzuordnen, und das wäre dann falsch. Aber die 5040. Möglichkeit ist hier gegeben und die stimmt genau mit dem Verlauf der Kirchengeschichte. Man rechnet das 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7. Das sind die Kombinationen von 7 Briefen oder 7 Stühle nebeneinander mit Hans, Fritz und so weiter, wie man die anders anordnen kann. Gut, das erste Sendschreiben an Ephesus, da sagt der Herr Jesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Aber er lobt vieles Gutes, das da getan wird in Ephesus in der Gemeinde. Aber er sagt, ihr habt diese erste, tiefste Liebe zu mir aufgegeben. Und das beschreibt den Zustand vieler Gemeinden damals, einige Jahrzehnte nach Pfingsten. Und es ist so, eine Erweckungsbewegung, die dauert kaum mehr als 20, 30 Jahre. Und dann ist es wieder unten. Also wer meint, eine Erweckungsbewegung dauert 150 Jahre und noch mehr, das ist nicht so. Es geht wieder runter. Und so kam das sehr früh in der Christenheit, diese brennende Liebe zu dem Herrn Jesus ging verloren. Aber dann haben wir das zweite Sendschreiben an Smyrna. Und dort spricht der Herr Jesus davon, dass sie verfolgt werden. Und dass sie sogar das Martyrium erleiden müssen. Und ich habe erklärt, vom Jahr 64 an bis 312, da gab es ungefähr 10, ein bisschen mehr, Wellen von Christenverfolgungen. Und da wurde immer wieder echter Glaube von unechtem Glauben geschieden. das Gericht beginne am Haus Gottes. Das haben wir schon gesehen. Also da haben wir in Smyrna die verfolgte Gemeinde bis 312 nach Christus. Dann kommt Pergamus. Das entspricht genau der Kirche seit der konstantinischen Wende. Ab 312 war es fertig mit der Christenverfolgung. Und dann wurde das Christentum bevorzugt und es wurde sogar schließlich zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Das war der Trick Nummer 77, um das Christentum von innen heraus zu schwächen. Aber was finden wir hier in Pergamus? Der Herr Jesus lobt sie. Er sagt in Vers 13, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Auch in den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Er sagt, ich lobe euch. Das Schlechte kommt nachher. Ihr haltet fest an meinem Namen und habt dafür gekämpft. Und das war genau die Zeit ab der konstantinischen Wende. Da kamen die großen, man sagt das, christologischen Kämpfe. Die Christen waren überschwemmt von Irrlehren. Die einen sagten, Christus ist gar kein richtiger Mensch geworden, hat nur einen Scheinleib angenommen, haben wir schon gesehen. Die anderen sagten, Christus hatte keinen menschlichen Geist, sondern der Logos war der Geist und da ist einfach so ein Mensch darum herum gemacht. Andere haben gesagt, Christus ist ein Geschöpf, das erste Geschöpf Gottes. Andere haben gesagt, Christus war nur so ein gotttragender Mensch. Und andere haben gesagt, die menschliche Natur von Christus ist durch seine göttliche Natur aufgesogen worden. Und man könnte fortfahren, also in allen Variationen. Man würde sagen, das ist alles Spitzfindigkeiten. Aber das waren alles Irrlehren, die wirklich auf das Herz des Evangeliums abgezielt hatten. Wirklich die Person Christi im Zentrum anzugreifen. Aber das gab in dieser Zeit massive Diskussionen und Konzile, da wurde darüber beraten, was ist die richtige biblische Lehre? Wer ist Jesus Christus? Wie steht es um seine Gottheit, um seine Menschheit und so weiter? Und das Erstaunliche, obwohl ja die Kirche damals schon durch so viel Falsches durchsetzt war, ist, dass die reine Lehre weitgehend sich durchsetzen konnte. Das ist unglaublich. Eine Person, die man sich ganz besonders merken kann, das ist Athanasius aus Alexandria. Der hat wirklich mit einem Eifer sondergleichen sich eingesetzt, dass die arianische Lehre eine Irrlehre ist, die besagt, Christus sei nur ein Geschöpf. Hat also sich für die Gottheit Christi eingesetzt, hat mit der Bibel bewiesen, er ist wahrer Gott und so weiter. Erinnert sehr schön an diesen Antipas, mein treuer Zeuge. Und es ist wirklich ein Wunder, dass in all diesen Kämpfen schließlich die wahre Lehre über die Gottheit und Menschheit Christi, dass die sich durchgesetzt hat. Wenn das schiefgegangen wäre, dann wären wir heute alle verseucht mit der Lehre der Zeugen Jehovas. Die sagen ja, genau die Lehre der Arianisten, Christus ist das erste Geschöpf von Gott. Also unglaublich. Und vielleicht noch ein Punkt. Im 4. Jahrhundert gab es ja einen Gotenmissionar, Wulfila. Der hat die Bibel ins Gotische übersetzt. Aber das war ein Arianer. Und durch die Wulfila-Bibel wurden in der kürzester Zeit ganz viele Germanenstämme christianisiert. Und die waren alle Arianer. Also die alten germanischen Vorfahren, die christianisiert wurden, in Massen damals, die haben die Lehre übernommen, Christus ist ein Geschöpf. Das muss ich mal vorstellen. Und Gott hat die Kirchengeschichte so geführt, dass die germanischen Stämme schlussendlich von dieser Lehre befreit worden sind, wieder. Indem sich eben die Lehre von Athanasius durchsetzen konnte in der Christenheit. Und der Herr sagt zu Pergamus, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Kirche und Staat wurden miteinander verbunden zu einer Kohabitation, ein Zusammenleben. Ja? Der Thron des Satans und die Christen wohnen da, als wären sie da zu Hause. Aber du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet. Aber dann sagt der Herr, aber ich habe etwas Kurzes, etwas, was man in kurzen Worten sagen kann, wider dich. Dass du solche dort hast, welche die Lehre Balaams festhalten, der den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Okkultismus, Götzendienst. Und die Kirche war in der gleichen Zeit vollkommen durchsetzt mit Marienkult, Heiligenverehrung, Heiligenanrufung und. All dieser Götzendienst war schon da. Gleichzeitig mit diesem Kämpfen für die wahre Lehre der Person des Herrn Jesus, der Okkultismus drin. Das ist genau, was Pergamus uns zeigt. Dann kommt Thyatira und da haben wir die Ausbildung des Papsttums. Der Herr wirft dieser Gemeinde vor, Vers 20, ich habe wider dich, dass du das Weib Jezabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Da hat sich eine Frau die Führung der Gemeinde angemaßt. Das ist nach neutestamentlicher Lehre nicht möglich. Eine Frau führt nicht die Gemeinde. Und sie lehrt mit Autorität. Ist nach 1. Timotheus 2 auch nicht erlaubt. Also jemand maßt sich die Autorität über die Gemeinde an, die ihr nicht zusteht. Und das haben wir genau im Papsttum. Da ist ein Mensch, der sich die Autorität über die Kirche anmaßt, die ihm nicht zusteht. Und das Papsttum hat die Kirche verführt zu Götzendienst noch und noch. Und diese Macht wurde immer stärker, bis sie den Höhepunkt erreicht hat im Hochmittelalter. Dann mit den Kreuzzügen und so weiter. Das Weib Jezabel, was hat sie gemacht? Die hat die wahren Propheten bis aufs Blut verfolgt im Alten Testament. Also da haben wir sehr deutlich den Katholizismus, der begonnen hat mit dem ersten Papst 450 nach Christus. Hat das schon begonnen. Dann haben wir Sardes. Und der Herr sagt dieser Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist in Wirklichkeit bist du tot. Du musst jetzt umkehren. Und der Herr sagt, gedenke nun, steht ja auf dem Blatt, zitiert, gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast und tue Buße. Die Reformation brach aus, ungefähr 1517. Aber nachher ging das schnell runter und wurde ein menschliches Werk mit Religionskriegen und so weiter. Und der Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Gedenke daran, was du damals gehört hast und kehre um. Was hat man in der Reformation gehört? Allein durch Glauben, allein die Schrift, allein durch Gnade. Aber die protestantische Kirche hat das weitgehend alles aufgegeben. Und der Herr sagt, tue Buße. Gedenke daran, was du damals gehört hast. Und dann kommt Philadelphia. Das ist die Idealgemeinde in Offenbarung 2 und 3. Und Philadelphia heißt Bruderliebe. Und der Herr sagt, ich habe eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Und er betont, dass sie sein Wort festhalten und an seinem Namen festhalten. Und das entspricht sehr schön den Erweckungsbewegungen, ich schreibe das bewusst in Mehrzahl, im 18. und 19. Jahrhundert, wo viele Christen wieder erwacht sind und wieder neu erkannt haben, was ist eigentlich Gemeinde Gottes, was ist eigentlich Bruderliebe und was ist eigentlich der Wert der Bibel und was ist die Größe und Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus. Das ist wirklich eine Fundgrube, was in dieser Zeit ans Licht gebracht wurde in dieser Hinsicht. Und wichtig, der Herr sagt, ich habe eine offene Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ich habe erklärt, ein bisschen früher, dass ab 1800 die Weltmission ein Ausmaß angenommen hat, wie das vorher nie der Fall war. Und da hat der Herr diese Tür aufgetan und hat gesagt, die wird niemand mehr schließen können. Die bleibt offen. Und sie ist offen geblieben bis heute. Und dann haben wir Laodicea, die letzte Gemeinde. Die ist natürlich nicht die katholische Kirche Thyatira, ist auch nicht Pergamus, die alte Kirche, die das Papsttum nicht hat, wie die griechisch-orthodoxe Kirche und die koptische Kirche in Ägypten und so weiter. Sie ist auch nicht, Laodicea ist auch nicht der Protestantismus von Sardes. Was bleibt's? Es ist der Auswuchs aus der Erweckungsbewegung Philadelphia. Also, was nicht in diesem Zustand von Philadelphia und der Bruderliebe bleibt, das wird zu Laodicea. Dann hat man den Eindruck in Laodicea, man sei sehr reich. Sehr reich. Und der Herr sagt, und dabei bist du blind. Jämmerlich. Du hast überhaupt keinen Blick für deinen eigenen Zustand. Und er sagt, du bist weder kalt noch warm. Wärst du doch kalt oder warm, aber so abscheulich lauwarm. Ich werde dich bald ausspeien. Man muss wissen, es gab in der Nähe von Laodicea Quellen. In Laodicea gab es keine Quellen. Wasser ist wichtig für eine Stadt. So hat man von einer heißen Quelle das Wasser nach Laodicea gebracht und auch von einer kalten Quelle das Wasser nach Laodicea. Aber auf dem langen Weg durch die Wasserleitung, durch den Aquädukt, wurde das kalte Wasser warm. Und das schön heiße Wasser wurde abgekühlt warm. Scheußlich warm. Also in Laodicea, da wäre es wahrscheinlich nicht sehr angenehm gewesen, Wasser zu trinken. Nicht wahr, wenn man so direkt heißes Wasser bekommt ins Haus nach Laodicea, toll, das ist nützlich. Kann man heiß sich waschen und Haare waschen, anstatt mit kaltem Wasser, sich duschen und so weiter. Oder man kann sich erfrischen mit kaltem Wasser. Beides ist positiv. Warm oder kalt ist positiv. Aber lau, weder nützlich noch eine Erfrischung. So richtig bläh. Philadelphia ist gekennzeichnet durch Bruderliebe. Wenn die Bruderliebe aufgegeben wird und all die weiteren Dinge, dann wird man Laodicea. Philadelphia hat eine offene Türe und Laodicea hat eine geschlossene Türe. Das ist interessant. Der Herr sagt nämlich in Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Der Herr ist draußen und sie merken es nicht. Stell dir vor, du bist in deiner Gemeinde, der Herr ist draußen und du merkst es nicht. Unglaublich. Laodicea. Und dann kommt das Endgericht. Es geht nicht weiter. Es ist fertig da. Ja, und es ist auch fertig, 17.30 Uhr. Offenbarung 17 und 18 beschreibt die Hure Babylon. Ich habe gesagt, hier auf dem Blatt, das ist der Gegensatz zur wahren Kirche. Warum? Die wahre Kirche, die Gemeinde, wird bezeichnet in der Offenbarung Ich habe die Stellen da aufgeschrieben. Als die Frau des Lammes, das neue Jerusalem, eine Frau und eine Stadt. Die Hure Babylon ist eine Frau und eine Stadt. Also, ist klar der Gegensatz. Die wahre Kirche, die falsche Kirche. Eine treue Braut, eine Hure. Und eine Stadt, die Stadt Gottes, Jerusalem, und die Stadt der Götzen, Babylon. Und von dieser Stadt wird es gesagt, von diesem symbolischen Babylon, wo sie steht. 17,9. Sie sitzt auf 7 Hügeln. Es gibt eine Stadt in der Antike, die wurde genannt Septem Collis, die 7-Hügel-Stadt, das war Rom. 17, Vers 18 erklärt, diese Frau ist die große Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Ja, das war damals Rom. Das Kaisertum war über alle Unterkönige des Römischen Reiches. Also, wir können das sehr, sehr genau lokalisieren, diese Gegenkirche. Dann ist sie gekennzeichnet durch Prunk, Kapitel 17, Vers 4. Und zwar Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine und Perlen. Ich war mal in einer Schatzkammer des Vatikans. Und was ist mir aufgefallen? Einige Farben und einige Gegenstände. Purpur, Scharlach, Gold, Edelsteine und Perlen. Das habe ich dort gesehen. Das sind die typischen Dinge. Und sie wird genannt, es wird von ihr gesagt, sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. 17, Vers 6. Und im Laufe der Kirchengeschichte sind Abertausende bis aufs Blut verfolgt worden von Rom. Allein in den Waldenser-Verfolgungen 500.000. Das war aber nur eine Szene aus der Geschichte. Betrunken vom Blut der Erlösten. Und dann gekennzeichnet von Götzendienst. Sie hat nämlich einen Becher, 17 Vers 4 und 5, voll Gräuel. Gräuel bedeutet in der Bibel oft Götzendienst. Ein Becher in Verbindung mit Götzendienst. Interessant, nicht? Ein Becher spielt auch eine große Rolle. Und zwar in Verbindung mit magischem Götzendienst. Wo dann noch ein Brot angebetet wird. Ja, angebetet. Die Hostie wird angebetet. Sie sagt, das ist Christus. Das ist Christus. Götzendienst. Ein Stückchen Brot wird angebetet. Und dann heißt es in Kapitel 17, Vers 2, dass die Erde durch sie verführt wird. Also die Kirchengeschichte hat gezeigt, wie groß diese Machtwirkung von Rom ausgegangen ist. Und die Welt massiv verführt hat. Dann wird auch betont, sie hat politische Macht über die Könige der Erde. 17, Vers 18. Ist alles so gekommen. Und Kapitel 18 zeigt uns, es ist eine Wirtschaftsmacht sondergleichen. Und da gehören nicht nur große Teile der Fiat-Werke dazu, sondern ein bisschen mehr. Aber in Kapitel 18, Vers 4 kommt Gottes Aufruf an sein Volk. Und es heißt dort, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihren Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Gott ruft sein Volk aus Babylon. Er sieht sein Volk in Babylon, die wahren Erlösten, die große Schar der Erlösten in Babylon. Er ruft sie heraus, kommt heraus. Und Abertausende in der Kirchengeschichte ab der Reformation haben diesem Ruf Folge geleistet. Ja, also sind noch Fragen bis hierher. Jawohl.
Es ist etwas Trauriges und heute gehen Sie wieder zurück. Sie sind herausgerufen worden und heute gehen Sie wieder zurück.
Ja, ist unglaublich. Die Bibel sagt hier noch auf den letzten Seiten der Bibel, geht aus ihr hinaus, dass ihr auf dass ihr nicht mitteilhaftig werdet an ihren Sünden. Mitgegangen, mitgefangen. Das ist unglaublich. Das hat schon seinen Grund, warum das so ganz am Schluss der Bibel noch steht. Für die Endzeit. Gut, aber positiv möchte ich jetzt abschließen. Aber 6 Minuten überzogen und jetzt noch 2 Minuten dazu und dann sind wir fertig. Es gibt 3 schöne Schiffsreisen in der Bibel, die uns auch die Kirchengeschichte, wie man sagt, allegorisch darstellen. Matthäus 14. Die Jünger sind auf dem See Genezareth. Ein schrecklicher Sturm. Sie haben Angst. Und plötzlich kommt der Herr Jesus auf dem Wasser und bringt sie ans Ziel. So war das eine Sturmreise 2000 Jahre. Am Ende kommt der Herr Jesus und sagt, ich bin's. Und führt uns ans Ziel. Er war auf dem Berg vorher, hat gebetet und dann kommt er. Der Herr Jesus ist im Himmel, er betet für uns, wir im Sturm, aber dann kommt er und bringt uns ans Ziel. 2. Geschichte, Matthäus 8. Die Jünger sind auf dem See Genezareth, Sturm, der Herr ist dabei, er schläft aber. Und sie wecken ihn, warum schläfst du? Es ist so, einerseits ist der Herr Jesus weg, er ist als Mensch im Himmel. Und er wird dann wiederkommen. Aber andererseits ist der Herr Jesus der allgegenwärtige Gott. Und darum hat er gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus 28 am Schluss. Und es kommt uns manchmal vor in den Stürmen, als würde der Herr schlafen. Und haben dann das Gefühl, er hätte die Sache nicht mehr in der Hand. Ja, so sieht's aus. Aber der Herr hat alles in der Hand und er kann den Sturm stillen. Und dann haben wir ganz am Schluss der Apostelgeschichte, das einzige Kirchengeschichtsbuch der Bibel. Apostelgeschichte beschreibt 3 Jahrzehnte Christentum. Von 32 bis 62. Fertig. Aber ganz am Schluss kommt diese Schiffsreise. Paulus macht eine spannende, schreckliche, dramatische Reise in Richtung Rom. Und es kommt zu einem Schiffsbruch. Aber alle auf dem Schiff werden am Schluss gerettet. In das himmlische Melite. Können wir jetzt übertragen. Das ist, also die ganze Kirchengeschichte kann man übrigens sehr detailliert dort drin sehen. 7 Abschnitte kann man mit den 7 Sendschreiben in Parallele setzen. Das wäre ein Thema wieder für sich. Aber man muss ja auch ein bisschen Hausaufgaben haben. Und gewaltig am Schluss, das Schiff fährt auf einen Felsen. Ein Teil bleibt zusammen und der andere Teil wird völlig zerschellt von den Wellen. Und dann muss man teils auf Brettern und die schwimmen können, so kommt man ans Land. Aber es gibt Rettung am Schluss. Und so in der Endzeit haben wir genau diese beiden Teile. Einen ganz kompakten Teil, Ökumene, und ein Teil, wo alles in 1000 Stücklein zerrissen wird. Trennung, 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 Trennung. Ja? Genau diese beiden Tendenzen der Endzeit. Aber nachher glücklich, alles kommt gerettet. Alles, was Leben hat, gerettet. Ins himmlische Melite. So, ein Schlusslied. Wer schlägt eins vor?